Thema ist der Klimawandel und die Wichtigkeit, die dieses Thema in der Politik gekriegt hat. Also denn eines kann man ja sagen, die Erderwärmung und ihre Folgen hat sozusagen die Politik jetzt endgültig erreicht. Das Thema ist angekommen und zwar ganz oben. Also auf den obersten Etagen der Diplomatie. Am Anfang Mai hat es den EU-Gipfel beschäftigt. Am Anfang Juni hat dasselbe Thema den G8-Gipfel beschäftigt. Und die Staaten, die drüber reden, anerkennen jetzt, jawohl, das ist ein echtes Problem. Damit muss man sich befassen. In der deutschen Öffentlichkeit, und da meine ich jetzt durchaus zugleich die Presse und die Fernsehkanäle, wie auf der anderen Seite die Bürger, die davon informationsmäßig versorgt werden. In der deutschen Öffentlichkeit ist das Problem total akzeptiert und verstanden und die Politik kriegt gute Noten dafür, dass sie sich dem widmet. Bis dahin, dass die Bürger Opferbereitschaft zeigen und mal das Auto stehen lassen wollen oder verstehen, dass die Energie nächstens teurer werden muss und nicht meckern. Verstehen, dass neue Opfer angesagt sind, fürs Klima ist das alles gut und richtig. Und man drückt der Frau Merkel die Daumen, dass sie auf ihren großen Gipfeln es möglichst schaffen soll, den anderen Weltmächten den Ernst der Lage beizubringen und diese anderen Klimasünder endlich mal zu bremsen, sie in die Pflicht zur Rettung, für die Rettung des Klimas in die Pflicht zu nehmen und sie auf möglichst präzise Reduktionsziele für die Treibhausemissionen festzulegen. Schönes Ergebnis ist da in der deutschen Öffentlichkeit erreicht worden. Deutsche Durchsetzungsfähigkeit auf dem internationalen Podium ist ungefähr dieselbe wie die Rettung der Gletscher, wie die Rettung der Lebensgrundlagen von Millionen Afrikanern, deren Gebiet von Versteppung und Wüstenbildung bedroht ist, von Millionen Asiaten, die in den großen Flussdeltas, muss man ja wohl sagen, Deltas leben, und dort davon bedroht sind, dass wenn der Meeresspiegel ansteigt, ihre Städte absaugen. Und wenn dann solche Gleichungen zustande kommen, dass die internationale Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Kanzlerin ungefähr dasselbe wird wie Lebensrettung von armen Menschen, dann kriegt man doch langsam das Kotzen und möchte es nicht mehr glauben. Und jetzt deswegen ist die Absicht von dem heutigen Vortrag, mal durchzunehmen, wie viele Verwandlungsstufen die Sache Klimawandel durchmachen muss, das und bis sie Thema der internationalen Politik wird und umgekehrt, wie das Thema dann ausschaut, wenn es Gipfelthema auf dem G8-Gipfel ist. Also fangen wir vorne an. Es ist kein übermäßiges Geheimnis, das hat jetzt jeder gelesen. Was ist die Sache? Also was ist die Klimaerwärmung und was sind die drohenden Wirkungen, die von ihr ausgehen? Erstmal die Sache ist, die durchschnittliche Erdtemperatur steigt an. Seit den letzten 100 Jahren und man hat hochgerechnet, dass das noch mindestens 2 Grad so weitergeht, mindestens 1,5 Grad so weitergeht, womöglich aber bis um 6 weitere Grad ansteigt. Es wäre ein Temperaturanstieg auf der Erde, der weit größer ist als die Differenz zwischen der jetzigen allgemeinen Durchschnittstemperatur und der letzten Eiszeit. So dass man sich vorstellen kann, das sind ziemlich erhebliche Geschichten, wenn man von einer weltweiten Durchschnittstemperatur redet, die um 1, 2 oder dann auch gleich drohenderweise möglicherweise 6 Grad höher gerät. Die Wissenschaftler reden in dem Zusammenhang von einer anthropogenen Erderwärmung, das heißt anthropogen heißt vom Menschen gemacht. Und das unterscheiden sie halt davon, dass das Klima Schwankungen hat, die von selber auftreten und die mit dem Menschen und seiner Aktivität überhaupt nichts zu tun haben müssen. Ich will überhaupt nicht rein in das Diskutieren der wissenschaftlichen Ergebnisse, da gehen wir einfach mal davon aus, dass die Wissenschaftler das schon richtig sehen werden. Wenn sie ihnen die Politiker glauben, dann können wir es ihnen auch glauben. Es interessiert eh mehr, dass wir die Politiker mit umgehen. Die Sache also, menschengemachte Erderwärmung mit Wirkungen, die durchaus als katastrophal bezeichnet werden können, ich habe es vorhin schon angedeutet, da ist ja der Umstand, dass dann die Gletscher schmelzen und bei uns das Skifahren nicht mehr geht, ist ja mehr die harmlose Abteilung. Gebiete in Spanien, selbstverständlich noch viel mehr in Afrika, drohen davon zu Wüsten zu werden und dann kann man nicht mehr dort leben. Andere Gebiete, zum Beispiel viele Inseln im Pazifik, die sehr flach sind. Wieder andere Gebiete, eben die Flussdeltas in Asien an den großen Flüssen, die sehr tief liegen, würden, wenn der Meeresspiegel ansteigt, überflutet werden, dann können wir überhaupt nicht mehr dort leben. Das ist erstmal die Sache. Zu dem Thema Anthropogen, also vom Menschen gemacht, muss man noch eine Unterscheidung anbringen. Einerseits kann man schon sagen, vom Menschen gemacht, nicht von der Natur. Der Unterschied, den stellen die Wissenschaftler fest. Andererseits, der Mensch, naja, was denn der Mensch? Das sagen die so schnell, vom Menschen gemacht. Und dann ist der Mensch schuld. Der Mensch muss ein blödes Vieh sein. Er bringt immer sich selber um und macht seine eigenen Lebensumstände kaputt. Wenn es so wäre, wenn der Mensch der Täter wäre und der Mensch das Opfer, dann wäre es gar nicht so schwer zu sagen, dann bestellt man lieber ab, wenn man sich als Mensch so schädigt. Weil so einfach liegen die Dinge ja nicht. Und es ist auch wieder gar kein so ein Riesengeheimnis. Vom Menschen gemacht weiß jeder, das heißt halt, das ist von unserer Wirtschaft. Unsere Wirtschaft braucht Energie, die verbrennt fossile Brennstoffe, also gemeint Kohle und Erdöl und Erdgas. Sie verbrennt fossile Brennstoffe noch und im Laufe der Zeit und mit dem Aufstieg Chinas und dem, dass die auch sich am weltweiten Kapitalismus beteiligen und Indiens, wird noch viel mehr so Zeug verbrannt und in die Atmosphäre gepustet wie ohnehin schon. Deswegen heißt es auch, es ist eine anthropogene Erderwärmung, die durch die Industrialisierung passiert ist. Aber sogar da muss man noch einen Augenblick sagen, halt raus, ist es denn die Industrie als Industrie? Naja, es ist schon die Industrie, die es gibt, die das Zeug in die Luft bläst und die Produkte wie Autos hervorbringt, die ihrerseits zu dem CO2-Ausstoß erheblich beitragen. Aber es ist ja nicht die Industrie als Industrie, sondern es ist die Industrie als kapitalistische Industrie. Technisch würden andere Weisen der Energieerzeugung auch möglich sein. Aber die hätten halt den großen Nachteil, dass sie nicht so rentabel sind. Kohle, vor allen Dingen dann aber historisch Erdöl, hat seinen großen Siegeszug über den Globus dadurch angetreten, dass es eine unschlagbar billige Energiequelle gewesen ist. Dass es eine Energiequelle gewesen ist, die relativ zu allen anderen Weisen, Energie zu erzeugen, so gut wie nichts gekostet hat. Und an der Messlatte gemessen, ist Öl rational. Ist Öl zu verbrennen vernünftig, weil es für die Rendite von Firmen, die Energie verbrauchen und es als Kostpreis in den Preisen drin haben, die Gewinne erzeugen, in denen Gewinne stecken müssen. Weil dem so ist, deswegen werden fossile Brennstoffe so grenzenlos massig verbraucht und deswegen haben Alternativen, die es natürlich auf irgendwelchen technischen Niveaus ewig schon gibt, einfach keine Chance. Also, es heißt, die Industrialisierung produziert die CO2-Emissionen. Genauer muss man sagen, es ist die Industrialisierung, die es halt hierzulande gibt, die sich lohnen muss. Die rentable Industrie, die kapitalistisch lohnende Industrie ist es. Und die hat schon immer den Standpunkt gehabt, betriebswirtschaftlich nützlich ist es, alle möglichen Produktionsrückstände einfach möglichst kostenfrei an die Umwelt abzugeben. Da ist das CO2 eigentlich der allerletzte Punkt davon. Das ging los damit, dass sie die Flüsse einfach als kostenlose Müllkippen benutzt haben und Chemikalien, Säuren, was es halt so gegeben hat als Produktionsabfälle, einfach in den Fluss geleitet haben, der in der nächsten Gegend war. Das ging weiter darüber, dass sie, längst ist CO2 war, lauter giftige Rauchgase abgestoßen haben. Gut, da, ich komme später nochmal drauf zu sprechen, da ist inzwischen ein bisschen was passiert. Der kapitalistische Staat hat kapiert, dass es diese Produktionsweise auf Dauer gar nicht geben kann, wenn sie ihre eigene Existenzbedingung vernichtet. Wenn sie die Umwelt so versaut, dass es später nicht mehr weitergeht. Deswegen gibt es Auflagen und die Pflicht, Filter einzubauen und die Pflicht, moderne Technik anzuwenden an der einen oder anderen Stelle und damit die Vergiftung der Flüsse und die Rauchgasemission, die giftige Rauchgase abgibt, zu reduzieren. Jetzt ist CO2 sozusagen der letzte ganz große, ganz ungefilterte Rückstand, aber deswegen, weil der ist ja das Verbrennungsprodukt selber. Also das ist nicht irgendein Nebenprodukt der Verbrennung, das man danach gut rausfiltern kann, sondern das ist CO2, das ist die Verbrennung selber. Und an und für sich ist das ja auch ungiftig. Stellt man halt wirklich nach vielen Jahren, und übrigens die Wissenschaft weiß es schon seit 30 Jahren, aber da hat man erst einmal eine ganze Weile emittieren müssen, damit überhaupt jemand rauskommt, das hat, obwohl es nicht giftig ist, hat es auch nachteilige Wirkungen. Im Laufe der Zeit stellt man eben fest, das erhöht den Treibhauseffekt der Erde, nämlich, dass die kurzwelligen Sonnenstrahlen auf die Erde durchkommen und die langwelligere Wärmestrahlung in den Orbit hinausgeht und damit die Wärme sich hier in einer nicht erwünschten Weise ansammelt. Wichtig an der Stelle, also das war jetzt ganz, alles ganz objektiv, das sollte die Sache sein. Wichtig, die Wissenschaft weiß es seit 30 Jahren. 30 Jahre lang hat es die Gipfel der Politik nicht erreicht. Im letzten Jahrzehnt hat es als Teilthema oder als Thema diese Kyoto-Aktion geschaffen, aber da war ja nicht die ganze kapitalistische Welt versammelt. Da haben ja manche Staaten gesagt, das geht sich sowieso gar nichts an. Die haben gesagt, das Problem gibt es nicht, und wenn, dann haben sie es nicht, und wenn, dann kümmern sie sich selber drum. Aber jedenfalls nichts mit internationaler Aktivität in der Sache. Also das erste Stadium noch, da war noch keine Verwandlung. Die Sache ist, die Atmosphäre heizt sich auf und sie hat katastrophale Wirkungen auf die Lebensbedingungen von einer ganzen Reihe von Ländern und Völkern. Jetzt die erste Verwandlung, damit es ein Thema der Politik wird, muss eine erste Verwandlung her. Und die geht so. Und die hat eigentlich unsere Zeitungen im letzten halben, dreiviertel Jahr beschäftigt. Die erste Verwandlung geht so, es gibt einen Briten, der heißt Nicholas Stern, hat bestes Renommee unter Ökonomen und also gilt als, überhaupt nicht als Ideologe, gilt auch überhaupt nicht als Umweltfreak. Der hat was gemacht. Der hat eine Rechnung aufgestellt, wie viel die Klimaerwärmung und ihre Wirkungen eigentlich kosten werden. Wie viel Geld in geldmessbare Nachteile eigentlich aus der Klimaerwärmung entstehen. Es ist dann durch die Zeitungen gegangen mit Formulierungen, dieser Stern habe endlich den Klimagefahren eine Fassung gegeben, in der wir Menschen sie verstehen. Er hat ihnen ein Preisschild umgehängt. Sehr schöner Satz. Er tut so, wie Da werden die Klimagefahren jetzt quasi verstehbar gemacht worden, so nachdem muss dann verstehen wir es besser. Kann man sich besser vorstellen, wie groß das ist alles, die Scheiße, die da droht. Tatsächlich ist ja was ganz anders passiert, dadurch, dass der einen Geldwert ausgerechnet hat, den das kostet. Ja, ausgerechnet hat er, dass es 3 Billionen kostet, glaube ich.
Billionen.
3000 Milliarden. 300 Milliarden in Deutschland. Das ist so eine andere spätere Rechnung, die das deutsche Institut dann draufgesetzt hat. Was ich erzählen will, ist Folgendes. Die tun so wie, das wäre ein gutes Ding, da kann man sich schön vorstellen. Tatsächlich ist ja was ganz anderes passiert. Die haben gesagt, was das eigentlich, was der eigentliche Schaden ist, um den es geht. Ja, die haben nicht eine Dimension gewählt, damit man eine Erleichterung bei der Abmessung der Größe des Schadens hat, sondern sie haben die Dimension gewählt, in der der Schaden überhaupt zählt. Da hört die Politik dann mal hin, wenn es nicht heißt, da versteckt Afrika, sondern wenn es heißt, das kostet unser Wirtschaftswachstum weltweit 3 Billionen, oder Niklas Dörn, das bewirkt eine Rezession, die ist schlimmer als die nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder als die Wirtschaftsschrumpfung, die der Zweite Weltkrieg bewirkt hat. Dann hören Sie ihn sonst, ja, wenn das so ist, dann können wir das nicht mehr ignorieren. Interessanter Punkt, der Ausgangspunkt war doch, wer ist denn der Täter eigentlich? Wer ist denn der Verursacher der Scheiße? Die Wirtschaft, unsere Wirtschaft, unsere Weise, für Geschäfte Energie zu verwenden. Der Täter ist die Wirtschaft. Jetzt hat der Niklas Dörn was ausgerechnet und der sagt, und die Rechnung hat vor allen Dingen eine Klarstellung. Das Opfer ist die Wirtschaft. Und bloß insoweit als die Wirtschaft das Opfer ist, muss sich das Gemeinwesen wirklich darum kümmern und kann es nicht ignorieren. Ja, wenn das Kapital leidet an seinen eigenen Umweltzerstörungen, dann ist der Staat nicht mehr ignorant. Dann kümmert er sich mal überhaupt drum. Wichtiger Punkt an der Stelle. Und ich greife jetzt vor, die Bundesregierung hat gesagt, und das hat auch dieser Niklas Dörn empfohlen, man muss den Temperaturanstieg auf 2 Grad plus gegenüber, ich weiß nicht, dem Stand 1900 oder sowas, auf 2 Grad plus begrenzen. Es geht immer um den globalen Temperaturanstieg, das globale Mittel, ja. Auf 2 Grad begrenzen, sonst wird es furchtbar. Furchtbar, sonst kommen die 3 Billionen Schäden zustande. Auf 2 Grad begrenzt ist der Schaden wirtschaftlich beherrschbar. Derselbe Stern sagt, dass 20 bis 40 Millionen Afrikaner zusätzlich verhungern, wenn die Temperatur im Weltmittel um 2 Grad ansteigt. Das ist alles schon draußen, das ist schon vergessen. Wenn man dabei ist, wir müssen es auf 2 Grad begrenzen, denn über 2 Grad hinaus werden die wirtschaftlichen Schäden unbeherrschbar. Also Schäden, die jetzt nicht in Geld zu beziffern sind, weil sie einfach Leute treffen, die quasi geldmäßig gesehen nichts wert sind, oder weil bei denen kein Umsatz verloren wird, die Schäden, die zählen schon gleich überhaupt nicht mehr. Wenn man, Niklas Dörns Rechnung, das kostet 3 Billionen, und die 3 Billionen sind ja wirklich eine Schreckenszahl, die man ernst nehmen muss. Wenn man sich auf die Seiten konzentriert, und das tun ja unsere Gemeinwesen, das tut die Bundesregierung, das tut der Rest der Welt schon gleich. Schöne Geschichte an der Stelle noch. Bloß auch so ein Schlaglicht auf die, wie die rechnen. Jeder weiß, wenn der Klimawandel voll zuschlägt und große Teile oder noch größere Teile Afrikas, als es jetzt schon sind, unbewohnbar werden, dann gibt es riesige Flüchtlingsströme, noch viel mehr als jetzt schon. Und jetzt ersaufen ja schon Tausende. Muss man wirklich immer wieder mal ins Bewusstsein rufen. Tausende im Mittelmeer und vor den Kanaren, weil sie in die Europäische Union wollen und das sie nicht reinlässt. Dann sagen die Staaten, ja, die müssen wir uns widmen, da gibt es ein Flüchtlingsproblem. Und die meinen nicht, dann haben die Menschen Probleme, die fliehen, sondern dann haben wir Probleme damit, dass hier Leute ankommen, die wir nicht haben wollen. In Amerika gibt es eine Studie der Regierung, ein US-Report on National Security and Climate Change. Jetzt muss man mal sehen, was die für Probleme haben, die Länder. Die nationale Sicherheit und das Klima bringen sie dann zusammen. Die Sicherheit der USA könnte leiden. Also das war die erste große Verwandlung. Der Schaden, der entsteht, Überflutungen, Verstädtung, Verwüstung und das Zerstören von Lebensgrundlagen von Menschen. Das ist eine Sache, aber die interessiert kein Schwein. Interessant wird es überhaupt erst, wenn ein Ökonom die Prognose macht, das schädigt unsere Wirtschaft, also das schädigt den Täter. Der Täter könnte Schaden nehmen an seiner rücksichtslosen Vernutzung von Umweltbedingungen. Dann heißt aufgepasst. Dann aber hat man auch quasi schon die Dimension, in der die Abhilfe kalkuliert wird. Ja, das ist jetzt schön. Jetzt haben wir an Schaden in Geld und Kosten in Geld, um den Schaden zu begrenzen. Wer wirklich den Satz sagt, das wahre Problem der Klimakatastrophe sind doch die 3 Billionen, der hat auch schon die Maßeinheit, in der über Abhilfe nachgedacht wird. Nämlich eins klar, wenn die Vermeidung des Schadens mehr als 3 Billionen kostet, ist natürlich uninteressant, den Schaden zu vermeiden. Die Schadensvermeidung muss natürlich billiger sein als der Schaden, sonst ist es ökonomisch sinnlos. Jetzt kommt Niklas Dörn und bringt nach seiner schlimmen Botschaft 3 Billionen Wirtschaftsverlust drohen, kommt die gute Botschaft, die Vermeidung der 3 Billionen Schädigung ist billiger als gedacht. 1% des Bruttosozialprodukts investiert in Emissionsvermeidung kann den Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen. Es hat eine Dimension, okay, dann lohnt sich's doch. Und so wird ja Gabriel rede doch so, also unser Umweltminister. Dann lohnt sich's doch, dann machen wir es doch. Aber machen wir uns nichts vor. Bis ein Staat wie der unsere sich so einer Sache widmet, müssen noch viel mehr Schritte passieren. Jetzt ist ja das Schlimmste eigentlich schon passiert. Die Schädigungen der Menschen zählen nichts. Schädigungen zählen nur was, wenn es die Wirtschaft trifft. Und wenn es die Wirtschaft trifft, dann hat man auch schon die Maßeinheit, in der geklärt wird, was es kosten darf, um den Schaden zu vermeiden. Und nur wenn es die Abhilfe billiger ist als der Schaden, ist es überhaupt sinnvoll, Abhilfe zu schaffen. Gut, jetzt soll sie billiger sein. Trotzdem. So schnell passiert da nichts. Es stehen nämlich 2 Sachen einander gegenüber. Einander gegenüber steht ein möglicher zukünftiger Schaden. Immerhin, was der Niklas Dörn ausgerechnet hat, ist bloß eine Hochrechnung, bloß eine Prognose. Da gibt es so manchen, der sagt, wie sicher ist denn das eigentlich? Wie sicher kommt es denn eigentlich? Und dann gibt es dann noch ein ganz anderes Argument, das gar nicht zu unterschätzen ist. Und wen trifft es denn eigentlich? Ja, wenn sich die Klimazonen auf der Erde verschieben, ist das wirklich für alle Staaten so schlecht? Ja, meinetwegen. Zentralspanien wird Wüste. Aber was wird denn eigentlich mit Deutschland? Oder gar mit Russland? Wo es eh immer schon zu kalt ist. Vielleicht kann man nächstens in der Tundra Getreide anbauen. Also so klar ist ja gar nicht nur, ob es überhaupt eintritt, ist die eine Unklarheit. Die nächste Unklarheit ist, wen trifft es denn eigentlich wie? Und da muss man einmal andersrum sagen, da gibt es jetzt eine deutsche Hochrechnung, die sagt, 300 Milliarden kostet es Deutschland. Und das sind so Rechnungen der Art, wenn so und so viel Wirbelstürme passieren, da gibt es die und die Versicherungsschäden, das kostet dann die Allianz und die Münchner rückt diesen Preis und den addieren wir jetzt aber zusammen mit Ernteschäden, die passieren, wenn es Wirbelstürme und Überschwemmungen gibt und das addieren wir zu Ausfällen beim Tourismus und wenn wir das alles beieinander haben, dann haben wir 300 Milliarden. Und letzten Endes muss man sagen, der Beweis, Deutschland kostet es 300 Milliarden, ist erst einmal ein Entmannungsargument. So viel ist das nicht, da ist ja der Staatshaushalt jedes Jahr größer. Also, das ist schon ein Hinweis darauf, das trifft doch gar nicht alle gleich. Und deswegen ist der Standpunkt, das trifft uns alle, das trifft die Menschheit. So selbstverständlich ist es gar nicht. Jetzt haben wir zwei Argumente. Tritt es überhaupt ein? Und wenn es eintritt, wen trifft es wie? Beide Argumente sind Argumente dafür, dass ein kapitalistischer Staat erstmal sagt, na, ehe wir uns heute in tatsächliche Unkosten stürzen, ehe wir heute tatsächliche Kosten verursachen und Wachstumseinbußen unseres nationalen Kapitals heute hinnehmen, wegen ungewisser zukünftiger Schäden, da warten wir lieber noch ein bisschen ab. Also, es ist im Kapitalismus die ganze Zeit schon so, es gibt immer wieder, das ging ja schon los, ich weiß nicht, 1890 haben sie gesagt, wenn das mit den Pferdekutschen in London so weitergeht, ersticken wir in 20 Jahren an der Scheiße der Pferde. Hochrechnung, dass alles ganz furchtbar wird, darüber, was haben die gemacht, haben sie die Droschken abgeschafft, von wegen, die haben einfach gesagt, warten wir mal 20 Jahre. Inzwischen ist das Automobil erfunden worden, da war das Problem gelöst. Aber dass die sagen, ja dann bremsen wir unser eigenes ökonomisches Treiben, das passiert wirklich nicht so schnell. Und, es geht bei allem so weiter. Alle wissen, dass die Überschwemmungen zunehmen, wenn man die Flüsse begraben. Alle wissen, dass die Krankheiten zunehmen, in dem Maß, in dem in die Atmosphäre Gift geblasen wird. Und bei all dem haben sie ewig zugewartet und es waren Riesenkämpfe, bis die primitivsten ökologischen Rücksichten durchgesetzt worden sind. Also so schnell macht ein kapitalistischer Staat es nicht, auch wenn eine abstrakte Gefahr droht. Denn, es ist ja klar, jede Gegenmaßnahme kostet einmal als allererstes aktuelle Rendite und aktuellen Geschäftsumfang. Und davon lebt die Nation im schlimmsten Sinn des Wortes. Alles im Land ist davon abhängig und abhängig gemacht, dass der Geschäftsgang der Kapitalisten aufgeht und zunimmt. Vom Staatshaushalt bis zu den Arbeitsplätzen, bis zu dem, was die Tante Emma am Eck verdienen kann. Alles hängt davon ab. Und deswegen ist ein Staat ganz zögerlich an der Stelle, den Geschäftsgang Hindernisse in den Weg zu legen. Also das war jetzt die erste große Verwandlung. Die Verwandlung des Themas von einer materialen Beschädigung der Lebensbedingungen in ein Kostenproblem der Wirtschaft. Die zweite große Verwandlung ist die Verwandlung des Themas in eine internationale Affäre. Das ist fällig und nötig und selbstverständlich, gerade wegen dem, was ich als letztes gesagt habe. Man redet zwar davon, in diesen Staaten geht es doch um Rendite, in diesem Staat geht es um Wirtschaftswachstum. Und nicht nur, dass so ein Staat wie der unsere ganz vorsichtig ist, wenn er das Wirtschaftswachstum belastet wegen möglicher zukünftiger, wegen Rücksichten auf mögliche zukünftige Schäden, sondern diese Rücksicht auf zukünftige Existenzbedingungen, die leistet er sich umso weniger, als es ja nicht bloß um Rendite überhaupt geht, sondern als es um Geld verdienen auf dem Weltmarkt in Konkurrenz zu anderen Nationen geht. Jede Nation sagt ja, ich werde doch meinen Kapitalisten nicht die Kosten erhöhen, nicht die Produktionsbedingungen verteuern und damit die Gewinngelegenheiten schmälern, wenn andere es nicht tun. Deswegen sagt jeder Staat, auch wenn er weiß, da muss was getan werden, selbst wenn er das ernst nehmen würde oder ernst nimmt mal, sagt jeder Staat, da muss was geschehen. Aber ich fange damit an. Denn wenn ich damit anfange, schädige ich mich bloß. Konkurrenzmäßig gegen andere, die es nicht tun. Ja, das gibt das Argument, dann soll er sich wieder ganz gebrauchswertmäßig vorstellen. Gibt es das Argument, Das Klima macht an den Grenzen nicht Halt. Klimarettung kann nur international gelingen. Kann man sagen, naja, so und so, eins stimmt ja. Das Klima und Klimaveränderungen, schon gleich, wenn man sie global misst und das globale Mittel des Temperaturanstiegs zur Messlatte macht. Klimaveränderungen, das sind wirklich weltweite Erscheinungen. Insofern stimmt es ja, dass sich in der Klimaveränderung die Emission der ganzen kapitalistischen Nationen addiert. Insofern ist auch klar, wer versaut das Klima? Das sind halt die G8, die großen kapitalmächtigen Nationen auf dem Globus. Und wenn China und Indien jetzt mehr mithelfen als gestern, dann sind sie immer noch Nachzügler beim Emittieren. Da können sie noch so rumspeinen mit ihren Emissionen daheim. Relativ zu dem, was Amerika und Europa rausbläst, ist es immer noch wenig. Pro Kopf. Absolut, das ist eine große Zahl. Also es wird gesagt, nur international kann Klimarettung gelingen. Und so viel stimmt ja dran, Klima ist ein internationales, ist ein globales Phänomen. Und es ist eine Zusammenwirkung der Emissionen aller Staaten. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, die Klimaemissionen um 20% senken, würde schon was leisten. Dann könnte Europa ja als der vielleicht insgesamt zweitgrößte Emittent auch gut sagen, ja, dann machen wir es mal. Dann schaffen wir vielleicht nicht gleich 20%, aber vielleicht 10 oder 12. Kommt überhaupt nicht in Frage, so zu rechnen. Wir machen das mal und wenn es die anderen nicht machen, dann haben wir immerhin das Klima und die globale CO2-Belastung um 12% reduziert. Kommt überhaupt nicht in Frage. Jeder Staat sagt, ich schädige mich doch nicht konkurrenzmäßig bei einer Rücksicht, von der, wenn sie gelingt, alle profitieren und bei der ich keinen speziellen Vorteil habe, wenn ich diese Rücksicht übe. Also klarer Fall, dazu kommt es nicht. Außer alle Staaten sind bereit, sich allen miteinander und jeder für sich, sich diese Beschränkungen beim Emittieren von CO2, also sich die Beschränkungen bei der Benutzung von fossilen Brennstoffen aufzuerlegen. Wie schaut deswegen die weltweite Sorge um die CO2-Problematik aus? Jeder Staat möchte vom anderen, dass er sich beschränkt, im Interesse des Weltklimas. Und jeder möchte selber möglichst keine Beschränkungen sich antun, die ihn treffen. Jetzt denkt mal, wie das geht. Da kommt die Merkel und sagt zum Beispiel in der Europäischen Union, das ist ein schönes Beispiel mit zwei richtig sinnfälligen nationalen Fällen. Merkel sagt, also das muss reduziert werden. Sagt, die Partner sollen endlich unterschreiben 20% bis 2012. 20% relativ zu 91. Schon das ist ein schöner Schwindel. 91, jetzt haben die Deutschen irgendwie hingekriegt, dass 91 das Basisjahr dieser ganzen Rechnungsweise wird. Bei 91 hatten sie gerade die DDR eingekauft und die Demontage der DDR-Industrie noch nicht hinter sich. Die Emissionen von 91, da hat man die BRD und die DDR addiert, die Emissionen des Jahres 91 sind in Deutschland nie wieder erreicht worden. Weil in der DDR alles zugemacht worden ist, weil das Land deindustrialisiert worden ist. Das ganze Schließen der Industrie da, hat Deutschland eine kostenlose, eine unaktive, da haben sie nichts für tun müssen, eine kostenlose, unaktive Reduzierung ihrer Emissionen eingebracht. Und mit diesem Basisjahr geht Deutschland jetzt immer hausieren und sagt, wir erfüllen unsere CO2-Emissionsziele prima und andere tun es nicht. Deutschland macht sich zum Schulmeister der Welt. Mit dem Bonus, dass sie doch quasi die besten Einhalter der gemeinsam vereinbarten Pflichten wären. Und dabei sind ihre Pflichten so leicht einzuhalten, weil sie mit dem Kollaps der DDR-Industrie bezahlt haben. die erste Geschichte, die nächste. Also gut, jetzt soll bis 2012 um 20% reduziert werden. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz ist, der Frau Merkel, aber nicht mit den deutschen Nobelschwimmen. Ist euch das in der Zeitung aufgefallen? Mitten in der Debatte um die CO2-Reduktion bringt die Europäische Union, also die Europäische Kommission, das Projekt auf, naja, dann sollen alle Autos zukünftig nicht mehr als 120 Milligramm oder Gramm, ich glaube Gramm, das sind unglaubliche Größen, also Gramm pro Kilometer ausstoßen. Nicht mehr als 120 Gramm pro Kilometer. Das Erste ist, dass die deutsche Automobilindustrie sagt, unmöglich. Das kann man vielleicht mit einem Opel Corsa erreichen, aber doch nicht mit einem Touareg. Und was die anderen so sind, Porsche, Cayenne und BMW, die haben doch alle solche Wahnsinnskutschen. Das ist doch unmöglich, unzumutbar. Wenn die Europäische Union so die Klimaziele erreichen will, dann nicht mit Deutschland. So, dann haben sie glatt durchgesetzt, dass die Klimaziele erreicht werden sollen, aber natürlich nicht durch Reduktion in deutscher Großkarossen. Also nicht durch die Reduktion der Emission deutscher Großkarossen. Was sie jetzt haben, ist für jeden Autotyp eigene Emissionsgrenzen. Also der Opel Corsa muss natürlich auf 120 runter, der ist jetzt bei 140 vielleicht. Und der Touareg, der muss vielleicht auf 340 runter, weil er auf 480 ist. Also kaum ist im Gespräch, ja, ja, alle Staaten müssen jetzt zur Reduktion der Emissionen beitragen, sagt jeder, naja, aber nicht mit dem, womit ich konkurrenzfähig bin. Und der Franzose sagt genau dasselbe andersrum, der sagt, ja, ja, wir sind auch für die Reduktion der Treibhausemissionen, natürlich, ist jetzt auf der Tagesordnung, wollen wir, aber wir haben das praktisch alles schon hinter uns, wir haben 80% der Energieversorgung mit Atomkraftwerken. Also wir unterschreiben diese Grenzwerte total, aber bei uns ist ja alles schon rum. Wir brauchen nichts mehr reduzieren, denn bei uns ist die Reduktion schon fertig. So, und so steigen sie dann in diese Weltrettung ein. Da merkt man schon, jeder möchte, dass der andere sich Beschränkungen antut. Übrigens, da am Schluss weiß man gar nicht mehr, ist es jetzt schöner, dass er sich Beschränkungen antut, weil er dann konkurrenzunfähig wird? Oder ist es schöner, dass er sich Beschränkungen antut, weil er dann einen Beitrag zur Reduktion der Emissionen leistet, die man ja insgesamt schon für bedenklich hält? Und jeder Staat selber sagt, alle anderen sollen reduzieren, aber ich an den Fronten wenigstens, auf die man es ankommt, lassen wir natürlich die Butter nicht vom Brot. Diese ganze Geschichte, diese solche Diplomatie hat jetzt sogar eine neue, UNO-mäßige Form von, ja, man kann sagen, korrupter Wissenschaft. Man kann aber auch umgekehrt sagen, wissenschaftlich angeleiteter Diplomatie hervorgebracht. Und das ist diese Einrichtung, die IPCC heißt. Sag mal, es wird wohl International Panel of Climate Change heißen. Also die Abkürzung. International Panel of Climate Change. Und was ist das? Das ist eine UNO-Einrichtung. Und da haben sie Wissenschaftler, also die ganzen Meteorologen und Klimatologen, Koryphäen des Globus, zusammengespannt mit Diplomaten. Und die sollen eine Konsensschätzung dessen, wie groß die Gefahr ist und wo sie droht und wem sie droht, das sollen die machen. Und das läuft dann so, dass die Klimaforscher sagen, also soweit wir sehen, kommt es da und da zu und abwenden können wir das da und da mit. Dann kommen die Diplomaten und sagen, das mag sein, aber das ist nicht konsensfähig. Wir brauchen konsensfähige Prognosen. Und dann müssen die Wissenschaftler sagen, na gut, aber es ist halt nicht ganz so schlimm. Und dann reicht als Gegenmaßnahme halt ein bisschen weniger, aber werden das vielleicht konsensfähig mit den Staaten. Und auf die Tour kommt dann tatsächlich im Laufe von 10 Jahren ein Report raus. Und das war auch vor ein paar Monaten was. Ein Report, der jetzt richtig eine diplomatische, also selber eine Bühne der Diplomatie, ein Produkt eines diplomatischen Abgleichs zwischen Staaten war. Dass es den Bericht überhaupt gibt, ist kein Produkt der Wissenschaft, sondern ist ein Produkt dessen, dass die Staaten die da in der UNO versammelt sind, und dann natürlich sind da immer die Wichtigen, dass die Staaten irgendwann gesagt haben, okay, jetzt gehen wir es zu. Klimawandel ist bedrohlich, wir geben zu, man muss es ernst nehmen. Bis vor kurzem hat halt Amerika und Australien und so Länder haben halt gesagt, na, sie sehen das Problem jetzt, sie glauben eben, dass es menschengemacht ist. Und das Klima ist schon immer schon ein wenig rauf und runter gegangen und so richtig bewiesen ist das alles noch nicht. Dass sie es jetzt für bewiesen halten und vor einiger Zeit nicht für bewiesen hielten, hat keine wissenschaftlichen Gründe, sondern es hat Gründe in ihrer Stellung zu dem Thema. Am Schluss geben sie es dann irgendwie zu und dann kommt auch raus, ja, also jetzt stehen die Staaten auch dahinter und weil sie dahinter stehen, lassen sie sich von den Wissenschaftlern sagen, was jetzt ansteht. Aus all dem Gesagten folgt, dass aus solchen Projekten zwischen kapitalistischen Staaten meistens nichts wird. Aus beiden Gründen. Der erste Grund, gegen noch in der Zukunft liegende, noch gar nicht eingetretene Schäden unternimmt der kapitalistische Staat so leicht nichts. Und zweitens, wenn die Gegenmaßnahmen dann die internationale Konkurrenzposition der eigenen Nation beeinflussen und also deswegen zu beeinträchtigen drohen, dann will jeder vom anderen, dass er es macht und will es selber nicht tun. Und es läuft am Schluss darauf hinaus, dass nichts getan wird. Das ist der normale Gang der Dinge. Jetzt denken wir mal ein wenig an andere Felder. Warum kommt gegen die Abfischung der Meere nie was zustande? Aus genau demselben Grund. Die fischen so lange die Meere ab, bis kein einziger Fisch mehr drin ist. Aber vorher aufhören. Hieße ja für einen, der sagt, ich höre auf, dann höre ich auf, damit der andere weitermachen kann. Das mache ich nicht. Dann will lieber ich den letzten Fisch rausziehen. Da müssten dann schon abgezirkelte Meeresbereiche sein, wo zum Beispiel die EU sagt, das sind EU-Gewässer, dann lassen wir andere gleich gar nicht rein. Und dann ist es schwer genug, innerhalb der EU auszumachen, den Kabeljau, was man jetzt mal eine Saison lang in Ruhe. Ja, das geht inzwischen mit Nordseebereichen und mit sonstigen Bereichen, aber da ist eigentlich ist das schon halb, man hält fremde Fischer raus. Was ist denn mit der Verschmutzung der Meere? Es kommt doch nie zu Konventionen, dass alle sagen, wir lassen die Meere, wir hören einfach auf, die Meere zu verschmutzen. Jedes Land lässt ins Meer alles das reinlaufen, was in seinen Flüssen ist, und die Meere werden halt verseucht drüber. Kein Staat ist bereit, zugunsten dessen, dass alle anderen ein frisches Meer haben, seine Emissionen einzuschränken. Und so ähnlich läuft es halt auch an und für sich beim Klimaschutz. Man weiß, es bräuchte es eigentlich, man hat eine vage Vorstellung von dem Schaden, der droht, man macht eine Rechnung, ob es sich lohnt, und man kommt drauf, lohnen tät sich höchstens, wenn es alle machen. Jeder meint den anderen und deswegen kommt es zu uns. Und jetzt kommen wir zu einer dritten Verwandlung. Dass dieses Thema eine Chance auf Verwirklichung kriegt, kommt aus einem ganz anderen Eck, als aus der Entdeckung, dass die Erderwärmung Verstimmung und Überschwemmungen bewirkt. Es ist nämlich so, dass bloß andersrum gelesen, die Klimaproblematik dasselbe ist, genau dasselbe ist, wie das Thema Energieversorgung. Und an der Front der Energieversorgung, da haben unsere Staaten inzwischen ein Bedenken gekriegt. Das Bedenken nämlich mit Öl und Gas, handelt man sich Nachteile ein. Nicht die Nachteile des Klimas, wenn man es verbrennt, sondern Nachteile, was die Beschaffung, was die Sicherheit und was die Wirkungen auf den Lieferanten betrifft. Drei Ärgernisse. jetzt aber wirklich nichts mehr mit Humanismus und Klima und dass irgendwelche Menschen nicht verdursten oder absaufen sollen zu tun hat, sondern ganz brutale imperialistische Gesichtspunkte. Also Energiepolitik ist immer ein ganz wichtiger Punkt für einen kapitalistischen Staat, weil das ist das Schmiermittel der Industrie. Es ist die allgemeine Grundbedingung des industriellen Produzierens. Und damit Energie braucht man unbedingt, deswegen wissen manche zu Recht, um Energie willen dann auch Kriege geführt, wenn es sein muss. Jetzt erleben Sie drei Sachen. Die eine, Öl und Gas werden immer teurer. Der Vorteil, warum das die beherrschende Energieform ist, der große Vorteil, dass sie so konkurrenzlos billig sind, diese Energieformen, relativiert sich ein bisschen, wenn man fürchten muss, dass ein Barrel Öl bei Gelegenheit $100 kostet. Bei 70 ist man, also zwischen 60 und 70 ist man im Augenblick. Bedenkt mal zurück, es sind keine 5 Jahre her, da war der Barrel bei $12-13. $12-13 hat das Barrel Öl gekostet, jetzt kostet es zwischen 60 und 70. Und man fürchtet, bei Gelegenheit kostet es 100. Da geht in den Kostpreis der Industrie ein ganz schön teures Ding ein. Und unter dem Gesichtspunkt des Preises werden Alternativen, die unter anderen Gesichtspunkten ökonomisch unattraktiv erschienen, werden auf einmal ökonomisch attraktiv. Billig, weil das eine Thema sicher ist durch andere. Die Ölversorgung wird unsicher im Augenblick. Durch die Kriege, mit denen die Amerikaner den Nahen Osten umkrempeln. Und durch die Zumutungen, die sie nicht nur dem Irak und Iran antun, sondern die sie, mit denen sie auch die Saudis traktieren, mit denen jetzt auf einmal Jordan, nein, nicht Jordan, wie heißt es? Der Zedernstaat, wie heißt der?
Libanon.
Mit denen auf einmal Libanon ins Rutschen gerät und auch ein gefährliches Territorium wird, die ganze Palästinenser-Israel-Geschichte, der ganze Nahe Osten, ist vollkommen unsicher und es ist immer noch die wichtigste Lieferregion von Erdöl. Also die kriegen auf einmal, machen auf einmal die zweite Entdeckung, die beiden Vorteile des Erdöls, billig und sicher, sind beide gefährdet. Billig ist es nicht mehr und unsicher ist es bis dorthin. Amerika macht, das war meine Unterbrechung, selbst aus dem Willen raus, die Ölversorgung für sich in den Griff zu kriegen und sie sicher zu machen, das ganze Terrain unsicher. Und die Katastrophe, die der Irak, in der Irakkrieg endet, ist ja erst einmal eine reine Minusleistung an Sicherheitsstiften. Also denen fällt auf, die Energieversorgung ist teuer, die Energieversorgung mit Erdöl und Erdgas ist unsicher geworden. Die Kontrolle ist gefährdet, im Sinn von, kommt es denn auch zuverlässig? Und die Kontrolle ist gefährdet in noch einem zweiten Sinn, nämlich, hat man denn eigentlich die Lieferanten im Griff? Man entdeckt einen neuen Nachteil bei einer Energiequelle, die man importieren muss. Nämlich den Nachteil, wer eine Energiequelle importiert und dafür Geld bezahlt, stärkt immer einen anderen Souverän, der mit dem Geld macht, was er will. Ihnen fällt auf, und jetzt muss man wirklich sagen, den Amis natürlich an Saddam Hussein, den Amis an den Mullahs vom Iran. Aber inzwischen fällt den Deutschen dasselbe an Wladimir Putin auf. Und den Amis zum Beispiel genauso an Venezuela und sein Chavez. Ihnen fällt auf, da kriegen Staaten eine Geldquelle. Und mit einer Geldquelle haben die Staaten Reichtum und damit immer auch die Basis für militärische Macht. Da eröffnet man Staaten den Zugang zu Reichtum und Macht und befreit die dazu, einen Nationalismus zu verfolgen, den man gar nicht voll unter Kontrolle hat. So eine Scheiße. Eigentlich war das war der Grund, warum Amerika den Krieg gegen den Irak gemacht hat. Saddam Hussein, der zweitwichtigste Erdöllieferant damals, Saddam Hussein hat den Staat und benutzt die Erdöleinnahmen, um sich zu stärken und sich damit der westlichen Kontrolle zu entziehen. Dazu sind die Öleinnahmen nicht gedacht. Der Blick auf Venezuela, ganz genau dasselbe. da kriegt ein Staatsmann Erdöleinnahmen in die Hand, und das ist ja auch in Ordnung, und Erdöl wird bezahlt, aber wenn es ein solcher in die Hand kriegt, der das Geld dazu benutzt, um die armen Bürger zu füttern und aus Analphabeten Alphabeten zu machen, anstatt es seiner regierenden Elite zu lassen, die es wieder in den USA investiert. So ein Staatsmann missbraucht die Öleinnahmen. Jetzt denkt mal Europa und Russland, die EU und Russland, seit mindestens 1,5 Jahren, eigentlich seit der Schröder abgetreten ist, in einem totalen Konflikt über die Frage, gibt es denn jetzt eigentlich eine strategische Energiepartnerschaft oder nicht? Und warum ist der Konflikt so total? Weil die Europäische Union den Standpunkt einnimmt, eine Energiepartnerschaft mit Russland muss die Unterordnung Russlands unter europäische Vorgaben unterschreiben und eigentlich für alle Zukunft sichern. Russland muss im Wesentlichen unterschreiben, dass es unter allen Bedingungen liefert, auch wenn es nichts mehr davon verspricht. Es muss deutlich machen, dass es selber keine Rechnung, keine Geld- und keine Machtrechnung mit dem Liefern von Erdöl verbindet, die der Europäischen Union nicht schmeckt. Und genau auf diese Unterschrift lässt sich Russland nicht ein. Es geht immer um wirklich Energiecharta unterschrieben. Die Energiecharta hat immer die Bedeutung, in Energiefragen muss die Liefertreue vor dem nationalen Nutzen rangieren. Und darauf lässt sich Russland nicht ein. Und deswegen laboriert Europa an dem Verhältnis zu Russland. Sie brauchen diesen Öllieferanten, sie wollen ihn. Aber sie wollen ihn nur als einen, der Unterordnung unter Europa unterschreibt und nicht als einen, der selber Weltmachtansprüche auf das Monopol auf Energie, über das er nun mal verfügt, zu gründen versucht. Zu allerletzt muss man sogar noch eines ins Auge fassen. Wenn die Europäer jetzt sagen, wir müssen in der Energiepolitik umsteuern, wir wollen nicht mehr so abhängig von Öl und Gas sein, dann hat es nicht nur die drei Gründe, die ich jetzt, genannt habe, sondern es hat glatt auch die Seite eines Versuchs, sich von einer Abhängigkeit von den USA zu befreien. Die USA sind doch der große Schutzherr, ist gleich der große Wächter über die fossilen Energiereserven des Globus. Mal sehen, wie die USA geil drauf sind, seitdem die Sowjetunion tot ist, Öl und Gas im Kaspischen Meer im Umkreis des Kaspischen Meeres unter amerikanische Kontrolle zu bringen. Wie sehr die Amerikaner da hinterher sind, das Erdöl im Nahen Osten unter ihre Kontrolle zu bringen. Und auf die Weise sind die USA der Kontrolleur und damit immer der erste Besitzer von dem ganzen Zeug. Die Amerikaner eröffnen Zugang zu Öl und Gas und sie verwehren Zugang zu Öl und Gas gegen Staaten, denen sie das nicht gewähren wollen. Kuba zum Beispiel hat jetzt, seitdem es den Chavez gibt, wieder Zugang zu dieser Energie. Quelle, die halt ziemlich nötig ist. Und war vorher weitgehend abgeschnitten davon. Weil die Amerikaner eben durchaus politisch festlegen, welches Land zu denen gehört, die nicht geliefert werden. Nordkorea war ausgeschlossen und kriegt dann knapp bemessen und immer speziell dosiert Zuweisungen an Erdöl für Gegenleistungen. Und diese Fähigkeit, Zugang zu gewähren und Zugang abzuschneiden, das ist natürlich für alle anderen kapitalistischen Staaten auch ein Ärgernis derart. Die Amerikaner haben auch in der Hinsicht eine Vormachtrolle. Sie disziplinieren die anderen, sie können den anderen was zugestehen, aber den anderen auch den Zugang schwer machen. Deswegen wollen die sich auch aus diesem Zugang befreien. Und letzten Endes, in letzter Instanz auch noch das Element, dass der Dollar die allgemeine Ölwährung ist. Alles Öl wird in Dollar fakturiert, wird in Dollar bezahlt. Es hat immer die Seite dieser wichtige Stütze der Nachfrage nach Dollar und dieser Stütze der Weltgeldrolle des Dollar, dieser Rolle dient man ständig, wenn man Öl kauft. Sind doch die Europäer dabei, mit ihrem Euro eine konkurrierende Weltwährung zu etablieren. Der soll gedient werden, nicht dem Dollar. Auch nach der Seite hin, sich von Öl und Gas, das im Wesentlichen unter Kontrolle der USA ist, sich da ein Stück weit freimachen davon, ist auch ein Angriff auf die Vormachtrolle der USA in dieser Hinsicht. So, und in diesen vier Hinsichten jetzt, Öl und Gas werden furchtbar teuer und sind damit gar nicht mehr die überaus attraktive Energie, die sie immer waren. Öl und Gas sind zweitens sehr unsicher geworden durch die Kriege im Nahen Osten. Öl und Gas, drittens bewirkt die Beschaffung von Öl und Gas die Stützung und Unterstützung von Souveränen, die man nicht unter Kontrolle hat und wo man sich tatsächlich Rivalen, andere Souveräne, die halt ihren Stiefel machen und ihre Weise, die Welt zu benutzen, betreiben wollen und damit einen Weg stehen. Und die fördert man damit noch. Viertens, man fördert und unterstützt die Vormachtrolle der USA durch das Festhalten und das Benutzen der fossilen Brennstoffe, die zu einem großen Teil unter amerikanischer Vorherrschaft oder Kontrolle stehen. So, von all dem will sich jetzt die Europäische Union freimachen durch eine programmatisch proklamierte neue Energiepolitik. Die hat nichts mit dem Klima zu tun, überhaupt nichts. Die will man ohne dies, aus den genannten Gründen. Da kann das, dass das jetzt auf die Tagesordnung kommt, das hat Momente dessen, dass jetzt das Öl so teuer geworden ist. Das hat Momente damit zu tun, dass jetzt diese Kriege der Amerikaner im Nahen Osten gerade sind. Hat aber zum Beispiel auch mit so lässigem Zeug zu tun, wie jetzt stehen Entscheidungen drüber an, wie die aktuell laufende, im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu ersetzende Generation von Energieerzeugungsmaschinen in Deutschland, wofür man sich da entscheidet. Ja, das muss jetzt, alles was eben bei uns läuft, ist 30 Jahre alt. Es muss jetzt irgendwann ersetzt werden, da war ja schon die rot-grüne Regierung dran, zu sagen, wir machen nicht weiter mit der Atomkraft, sondern wir setzen auf erneuerbare Energien. Die nächste Generation der Energieerzeugung soll mehr Gewicht auf das legen. Und weil solche Entscheidungen jetzt anstehen, deswegen stellt sich die deutsche Regierung so dahinter und setzt auf die Tagesordnung und sagt, das wird der Weg. Und unter diesem Gesichtspunkt, um das nochmal in die Ecke der Klimapolitik, auf die Klimapolitik zu beziehen, unter diesem Gesichtspunkt, mehr Autarkie in Energiefragen, sich unabhängig machen von den Russen, von den Amis und von den Ölscheiß. Mehr Autarkie in Energiefragen, das sind Windräder und Photovoltaik, verdammt kompatibel mit neuen Braunkohlekraftwerken, die übrigens gerade gebaut und in Dienst genommen werden, die größten CO2-Schleuder. Also das ist wieder von wegen Klimapolitik. Und beides ist wieder prima kompatibel mit länger laufen lassen der Atomkraftwerke. Was ja die jetzige Regierung, also die C-Abteilung der jetzigen Regierung definitiv will und wo die Sozialdemokraten so einen hinhaltenden Widerstand dagegen leisten, dass eigentlich jeder so raushört, so richtig abschalten wird da so schnell nichts. Unter dem Gesichtspunkt übrigens betreiben auch die Amerikaner Energiepolitik. Das ist ein falsches Bild zu sagen. Wir wollen von CO2 weg, die Amerikaner sind die Dreckschleuder. Stimmt schon, dass die pro Kopf der Bevölkerung einen höheren CO2-Ausstoß haben. Das stimmt wohl. Aber auch Amerika betreibt eine Energiepolitik weg vom Öl. Durchaus ganz analog und aus eigenen Stücken, nicht weil die Merkel das verlangt. Hätten sie eh nicht tun, weil es die Merkel verlangt, das ist halt klar. Die Amerikaner wollen auch weg vom Öl. Der Bush hat vor einem Jahr Reden gehalten, wir sind süchtig nach Öl. Unsere Autos verbrauchen zu viel, unsere Ökonomie verbraucht zu viel Öl und Amerika wird dadurch abhängig. Gleich. Oil and National Security. Gleich der Zusammenschluss, Amerika verliert freie Handlungsfähigkeit, dadurch, dass wir Öl brauchen. Wir können nicht so rücksichtslos mit den Lieferanten umgehen, wie wir es gerne wollten. Was machen die Amerikaner drüber? Sie planen, Teile Südamerikas zu sogenannten Öko-Emiraten zu machen. Nämlich Unmengen Mais anzubauen, um den zu Bioethanol umzuwandeln. Das ist der große Anwurf in der Sache neue Energien. Biodiesel und Bioethanol in riesigen Quantitäten, indem man eben mit Brasilien haben sie da jetzt so Verträge geschlossen oder Vorverträge, dass das sein soll in Brasilien. Das Schönste ist, dafür wird dann jede Menge Regenwald abgeholzt, damit man neue Flächen für Maisanbau kriegt. Jetzt haben wir wieder den Punkt. Vom Standpunkt der Energieversorgung ist es eine Diversifizierung. Also ein Beitrag zur Freiheit der USA. Ein Stück weit Befreiung von den fossilen Brennstoffen. Nach der Seite des CO2-Ausstoßes ist es eine negative Bilanz. Weil der Regenwald ziemlich viel CO2 schluckt. Und wenn man den wegmacht, um dafür Maisanbau hinzumachen, dann wird die CO2-Bilanz negativ. Dann ist es also eine Beschädigung, was die Seite der Treibhauseffekte betrifft. Aber was die Seite der Diversifizierung der nationalen Energiepolitik betrifft, ist es ein Fortschritt. Genauso wie es eben ein deutscher Fortschritt ist, wenn wir Photovoltaik und Windräder und so Zeug, wenn das hier installiert wird und die Notwendigkeit, Öl und Gas einzukaufen, abnimmt. Aus dem Grund, also so wie ich es jetzt aufgetischt habe, so erklären sich die sogenannten Widersprüche der Klimapolitik. Ja, da will man immer erneuerbare Energien und gleichzeitig tut man neue Braunkohlekraftwerke in Dienst nehmen. Ja. Die wirkliche Logik dieser energiepolitischen Neuerung ist eben auch nicht CO2-Emissionen zurücknehmen. Es ist wie die Ideologie, es ist wie die weltweite Verantwortungsideologie zum Umstellen der Energiepolitik, die von sich aus ganz andere Gründe hat. Also die dritte Verwandlung ist da die große entscheidende. Die Klimapolitik wird zum weltpolitisch wichtigen Thema dadurch, dass es dann gar nicht mehr ums Klima, sondern um die Energiesouveränität von Nationen geht. Dadurch kriegt das Thema Gewicht. Es nimmt nichts davon zurück, dass jetzt Klima Gewicht kriegt auf den internationalen Konferenzen. Als ein Kampf um, als Stoff, an dem der Kampf um, als die Konkurrenz um imperialistische Führung ausgetragen wird, als Stoff dafür taugt die Klimasorge Schlimmer. Also erstmal, warum kommen sie jetzt überhaupt einander auf den internationalen Konferenzen mit dem Klimathema? Könnte ja jeder sagen, naja, soweit ich die Energiepolitik aus nationalen Überlegungen umstelle, brauche ich ja keine Fragen, aber brauche ich ja auch keinen anderen dazu auffordern, mich aufzunehmen. Ja, wenn Ihnen jetzt auf einmal, sagen wir mal, Windräder lieber sind als Öl, dann sollen Sie halt Windräder machen, da brauchen Sie ja keine internationale Diplomatie drüber machen, denkt man. Aber ganz so ist es nicht. Gehen wir mal zurück. Ich habe gerade davon geredet, dass diese die Umstellung der Klimapolitik, der Energiepolitik, dieses Überwinden von ärgerlichen Abhängigkeiten von den Scheichs, von den Russen, von den Amerikanern, dass das natürlich von den Adressaten umgekehrt als ein Angriff auf ihre weltpolitische Rolle gelesen wird. Die Amis hören schon raus, dass das heißt, man will sich wieder an einer anderen Front ein Stück freischwimmen von amerikanischer Aufsicht und Bevormundung. Die Russen hören schon raus, dass ihnen das, womit sie in der Welt als darauf gründen wir einen Wiederaufstieg der verloren gegangenen Weltmacht auf Energie, dass ihnen dieser Hebel aus der Hand genommen werden soll. Deswegen kriegt jetzt Klima eine ganz wichtige Rolle. Man kommt den anderen und sagt, es ist wegen dem Klima. Ja, das hat nach der einen Seite das Ihr müsst es nicht gegen euch gerichtet nehmen. Jeder weiß, dass es gegeneinander gerichtet ist. Jetzt gibt es das diplomatische Angebot. Ami, Russe, versteh doch, das ist ein Weltproblem, dem musst du dich auch stellen. Und man muss auch sagen, wenn man die anderen dazu kriegt, dass sie sagen, stimmt, stimmt, das ist ein Weltproblem, dann können sie es nicht mehr einfach als einen Angriff auf sich nehmen und einfach als, das dürft ihr nicht, das sollt ihr nicht, das ist unfein. Wir haben nicht. Also es ist erst einmal ein Ringen darum, dass das akzeptiert wird, ohne dass es die Beziehungen belastet. Das war die erste Leistung von dem, dass man es auf den Gipfel setzt und sagt, gebt doch zu, das ist ein Weltproblem, den müsst ihr euch aufstellen. Das Zweite ist natürlich schon, dass man den Versuch unternimmt, ohne übrigens dabei wirkliche Hebel in der Hand zu haben, aber dass man den Versuch unternimmt, den anderen großen Nationen diese Umstellung der Energiepolitik als etwas nahezulegen, was sich doch auch für sie lohnt, was doch auch für sie nötig ist, was für uns alle im Namen der Zukunft der Erde nötig ist. Und sich dabei, wenn es irgend geht, auf Emissionsziele festzulegen, von denen man sich ausgerechnet hat, dass man sie selber leicht einhalten kann, die anderen aber auch einhalten sollen. Erstens, damit sie es nicht konkurrenzmäßig ausnutzen, wenn man jetzt selber die Unkosten der Umstellung der Energiepolitik dann doch seiner eigenen Wirtschaft aufträgt. Denn das ist ja schon die erste Wirkung der Umstellung, dass der Strom teurer wird. Bei uns wissen die Verbraucher, der Strom wird immer teurer und er wird im Prinzip auch für die Industrie teurer. Das heißt, die Umstellung ist, das habe ich vorhin mal davon geredet, habe, was keiner machen will, er belastet die Konkurrenzfähigkeit der eigenen Industrie auf dem Weltmarkt, indem der Kostpreis im Inland steigt. Ja, das ist scheiße. Aber wenn man jetzt mal beschlossen hat, dass das aus übergeordneten Gründen das sein muss, dann findet die Belastung des Kostpreises halt statt. Aber gerade wenn es so ist, legt man Wert darauf, dass die anderen das nicht ausnutzen, sondern wenn die anderen dann auch solche Belastungen hinnehmen müssen, weil sie unterschreiben, dass man gemeinsame Reduktionsziele hat, dass man auch die Emissionen reduziert und auch die teure Umstellung von der jetzigen Energieform auf die andere anpackt, na, dann findet zwar eine Erhöhung des Kostpreises, aber jedenfalls keine Verschlechterung der relativen Konkurrenzposition der eigenen Industrie in der Welt statt. Das ist das zweite Ziel, das damit verbunden ist. Weil klar ist, das gelingt bloß, wenn die anderen von sich aus das Interesse haben. Aufschwätzen kann man es ihnen nicht. Drittens, aber wie gesagt, die anderen haben ja das Ziel auch von sich aus in einem gewissen Umfang. Drittens, wenn es denn so ist, dass man die anderen zu gewissen Emissionsreduktionen gewinnen kann, dann kann sich der Nachteil überhaupt in einen Vorteil verkehren. Dann ist die Nation oder bei der EU der Staatenblock, der sich frühzeitig entschieden hat, die Unkosten der Energieumstellung zu tragen, der sich frühzeitig entschieden hat, die Energie, die Technologien zu entwickeln, die dafür nötig sind, ist der in der Lage, den anderen anzubieten, ihr habt jetzt versprochen, dass ihr auch Reduktionen vornehmt. Falls ihr nicht wisst, wie, wir hätten da was. Dann kann die eigene Unkost überhaupt zum Exportschlager werden und man macht den Nachteil, dass man die teurere Energieform hat, zum Geschäftsmittel der Zukunft, in dem die Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrzehnts jetzt deutsch-europäisch, also in dem Deutschland und Europa der Welt die Schlüsseltechnologie des nächsten Jahrzehnts vorgibt, nachdem die des letzten Jahrzehnts, sagen wir mal, die Computer, verschlafen worden sind. Das ist die letzte Ecke, nämlich Deutschland ist doch Weltspitze bei der Solartechnik, bei den Windrädern und bei gewissen Fuel-Formen. Das ließe sich doch in Weltmarktmacht übersetzen, wenn man die anderen dazu kriegt, ein Bedürfnis nach solcher Technologie bei sich daheim auch zu verspüren und dann bei uns einzukaufen. Wie viel daraus wird, hängt letzten Endes nicht von der Überzeugungskraft des Klima, der Klimakatastrophen-Argumentation ab, sondern hängt mehr davon ab, wie sehr andere Staaten das Bedürfnis, weg vom Öl zu kommen, von sich aus schon verspüren. Aber es ändert nichts, deswegen wird es als, das ist doch ein Weltthema, dem müssen sich alle verantwortungsbewussten Staaten stellen, deswegen wird es in der Form unter den großen Mächten verhandelt. Das ist jetzt die letzte Verwandlung, das ist keine große mehr, also die letzte Verwandlung, wo jetzt das ganze Energiethema oder das ganze Klimathema überhaupt zum Stoff wird, an dem imperialistische Führungskraft behauptet, bewiesen, aber auch zurückgewiesen wird. Das ist jetzt noch eine ganz neue Ebene eigentlich, weil jetzt die Rückübersetzung hin und dann wird es ein Geschäft für Deutschland oder so. Oder dann werden die Schäden für Deutschland kleiner. Kann alles noch sein. Aber das ist richtig eine Sache für sich. Deutschland tritt in der Welt auf und sagt, wir sind das Land, das wahre Verantwortung für die Zukunft des Globus übernimmt. Und dadurch zur Führung in der Welt qualifiziert. Man muss wirklich sagen, die Deutschen, ähnlich wie mit dem Afrika-Thema am G8-Gipfel in Heiligendamm vor jetzt zwei Wochen. Die Deutschen suchen solche Themen nicht, weil so klar ist, die wahre Führungsnation der kapitalistischen Welt sind die Vereinigten Staaten. Konkurrenten wie Deutschland, das die EU bauen will, solche Konkurrenten leiden daran, dass immerzu diese Vormacht das Sagen hat, dass immerzu diese Vormacht der Welt die Themen, die großen Aufgaben vorgibt und sie danach gleich noch durchsetzt mit eigener Macht und die Alternativlosigkeit ihres Weges beweist. Da laborieren die dran. Es ist richtig rausgesucht, dass sie sich Themen schnitzen, wo sie neben und gegen Amerika ihre Verantwortung und kontrastieren, die Verantwortungslosigkeit der Führungsmacht auf den Tisch bringen. Eine interessante Opposition und eine schöne Umdeutung von imperialistischer Macht in anerkennungswürdige Macht. Eben die Umdeutung, das war beim G8-Thema vor vier Wochen hier ja auch angesprochen, die Umdeutung von Macht in Verantwortung an dieser Stelle. Die deutsche Regierung sagt, wir sind verantwortlich für die Zukunft des Globus, wir fassen die großen Probleme ins Auge, wir haben keine kleinlich-nationale, gar nationalistische Sicht auf die Dinge. Wir suchen nicht kleinlich-nationale Vorteile, sondern sorgen uns um das, was alle Welt bewegen muss. Und kontrastieren damit sich von den Amerikanern, denen sie damit implizit und explizit den Vorwurf machen, die größte Macht der Erde ist national-egoistisch, schaut bloß auf ihren Vorteil, ist deswegen nicht verantwortlich und hat deswegen die Macht eigentlich nicht verdient, die sie exekutiert. Irres Argument. Die Amis sind bloße Macht über die Welt. Und wir sind Verantwortung, die Macht verdient hätte. Man merkt schon, Deutschland misst sich total an der Macht, die der Welt die Tagesordnung vorgibt. Deutschland auf derselben Höhe bemüht man sich um Konkurrenz. Dabei muss man allerdings sozusagen die von den USA vernachlässigten Themen wählen. Denn die anderen, wie sagen wir mal, Frieden stiften, das machen ja die Amis so auf ihre Weise. So, und mit dem Thema treten Sie jetzt an. Wir machen einen Gipfel, der geht hauptsächlich um Afrika und um AIDS. Und wir, völlig klar, wir stellen den Bush in die Ecke der Verantwortungslosigkeit, des Nationalegoismus, der Macht, die bloß herrscht, aber die Herrschaft eigentlich nicht verdient hat. Und diese Konkurrenz auf der allerobersten Ebene des, wie stehen wir in der Welt als Macht da? Wirklich, da geht es um nichts mehr mit Geld und Vor- und Nachteil. Wie stehen wir in der Welt als Macht da? Diese oberste Konkurrenz, die wird in Heiligendamm abgezogen. Und was sagt der amerikanische Präsident als Antwort? Er sagt, ja, wenn das so ist, dann lassen wir uns das Klimathema nicht aus der Hand nehmen. Wenn hier am Klimathema die Frage, wer hat Weltmacht verdient, hier aufgezogen werden soll. Dann kommt als erstes amerikanisches Argument: Wir haben das schon lange auf unsere Weise verfolgt, dieses Thema, und man kann uns überhaupt nicht vorwerfen, dass wir da ignorant wären. Zweitens, wenn jemand die Welt in eine neue Klimapolitik führt, dann ja wohl wir. Die Opposition, we take the lead. Ist richtig, zu dem Thema Klimapolitik sagen, nachdem sie wirklich ein Jahrzehnt lang gesagt haben, kennen wir nicht, hören wir nicht, interessiert uns nicht. Kyoto sollen die machen, das wird sowieso ein Fehlschlag, wenn wir nicht mitmachen, weil wir nicht mitmachen. Jetzt haben sie sich entschieden, letzten Endes, weil sie das, die energiepolitische Umstellung selber wollen, haben sie sich entschieden, naja, dann schieben wir dieses Thema nicht beiseite, sondern adoptieren es auch zu einem Gegenstand unserer Führung und dann sagen wir eben, wenn das das Thema sein soll, dann führen wir die Welt an diesem Thema. Aber das, der ganze Erfolg der Merkel war jetzt sozusagen, dass sie die Amerikaner dazu gebracht hat, zu sagen, we take the lead, also concerning climate change. Also, dass die Amerikaner die Führer der Führungsmacht zu sein beanspruchen, die Führung übernehmen, ist ja sowieso normal. Der ganze deutsche Erfolg war, dass die Amerikaner sagen, okay, dann auch in der Ecke. Und was heißt Führung? Heißt zweierlei. Erstens einmal, zur Führung gehört, von anderen lassen wir uns im Gleichen überhaupt nichts sagen. Also, vor den Deutschen und den Europäern oder den anderen die 8 verbindliche Ziele unterstreichen, na, es kommt überhaupt nicht in Frage. Das Ergebnis des Gipfels heißt, die Gipfelteilnehmer erwägen ernsthaft die Emissionen bis 2050 zu halbieren. Das darf ich mir mal vorstellen, das ist 50 Jahre von jetzt, fast, also 43 Jahre von jetzt, ein halbes Jahrhundert. Also in einer Zukunft, wo wirklich keiner mehr wirklich hinrechnet. In die Zukunft transportieren sie das, da würden wir es eventuell halbieren, aber das fassen wir ins Auge als eine Möglichkeit. So, das ist das Versprechen des Gipfels. In Wahrheit ist es ein voller Misserfolg des Versuchs, irgendwelche Ziele durchzusetzen, von der deutschen Seite aus. Vorgetragen wird es als, schön ironisch, Bush lobt die Leadership-Qualitäten der Merkel und sagt nebenher, und wenn es um Klimawandel und solche Fragen geht, dann we take the lead. Also auch an diesem Thema fechten die Großen nicht bloß faktisch, sondern auch in der Weise, wie sie sich darstellen, im Bild, das sie abgeben, den Kampf um ihre Rangordnung aus. Jeder will die Rangordnung verbessern und der vorne dran steht, will auf keinen Fall, dass irgendwer näher rückt. Und so schaut dann auch die Diplomatie auf diesem Gipfel im Heiligen Damm und auf jedem anderen Gipfel aus. Die anderen versuchen, Themen aufzubringen, in denen sie Führerschaft beweisen, in denen Sie der Welt mal an einem Punkt die Tagesordnung vorgeben. Sie haben weiter nichts davon, als dass Sie der Welt die Tagesordnung vorgegeben haben und also in der Welt als eine Macht, die sowas kann, sich präsentiert haben. Und die anderen achten darauf, dass Sie auf keinen Fall als welche erscheinen, die der Tagesordnung von irgendeiner Mittelmacht gefolgt sind. So. In letzter Instanz war jetzt also dann für diesen Kampf das Klimathema noch gut. So viel Verwandlungsschritte muss die Sorge darum, dass irgendwo eine Insel, auf der Leute leben, überflutet wird oder eine Stadt untergeht oder ein Gebiet zur Wüste wird. So viel Verwandlungsschritte muss diese Sorge durchmachen, wie sie in der Weltpolitik wirklich Gewicht kriegt. Dann kriegt sie aber auch das Gewicht, von dem ich jetzt gerade geredet habe. Um die Frage, ob wer absäuft, kümmert sich am Schluss kein Schwein mehr. Soweit, so gut. Naja, wenn es so überaus konsensmäßig abläuft, wenn man überhaupt keinen Streit kriegt, dann mache ich noch einen Nachtrag und weiß dann halt auch nicht mehr zu dem Thema. der große Schlager von Kyoto und auch der große Schlager der in Deutschland und Europa propagierten Klimapolitik ist doch dieser dieser Handel mit Emissionszertifikaten. Was ist das überhaupt? Und was ist das für ein Schwindel? Also Emissionszertifikate, was ist die Idee? Die Idee ist erstens, ja, es soll weniger CO2 in die Luft geblasen werden, es sollen die Emissionen verringert werden. Der erste Satz. Der zweite Satz, das muss natürlich die Wirtschaft machen, und die soll auf keinen Fall einen Nachteil dabei erleiden. Es ist ja klar, wenn die investieren sollen, dass sie neue Technik haben, mit der weniger CO2 ausgestoßen wird. Das heißt, dass die Energieerzeugung eben über was anderes als das Verbrennen passiert. Das heißt, dass sie Energiespartechniken in den Fabriken anwenden. Das eine oder das andere. Kapitalisten müssen investieren, wenn da weniger emittiert werden soll. Jetzt ist das Anliegen, die sollen das Emittieren reduzieren, aber es soll sie auf keinen Fall dein Geschäft stören. Das ist jetzt erstmal schon der totale Widerspruch. So, und das soll die Emissionsrechte lösen, das Problem. Wie? Der Staat gibt einen Satz von Emissionsrechten raus, also sagen wir mal 400 Millionen Tonnen CO2 für ein Jahr an die ganze deutsche Industrie, gibt der Staat kostenlos her. Dann ist klar, wer weniger als das verbraucht, was ihm zugeteilt worden ist, hat einen Zettel in der Hand, er dürfte eigentlich mehr verbrauchen. Und wenn es dann einen gibt, der gern mehr CO2 in die Luft blasen möchte, wenn es den gibt, dann kann der Inhaber des Zertifikats sagen, ja, wenn du mehr Geld dafür gibst, dann kriegst du das Recht, CO2 in die Luft zu blasen. Im Ergebnis hat der eine ein Recht, das er gekriegt hat, nicht benutzt und Geld damit gemacht, weil er anderer gern mehr CO2 in die Luft blasen wollte, reduziert es damit überhaupt noch nichts. Wenn dann dieses verschoben war, vom einen zum anderen, der eine emittiert es nicht, der andere emittiert es. Und der eine hat ein Geschäft damit gemacht, dass er es nicht macht, weil er hat den Zettel für Geld losgekriegt. Jetzt war die Idee, man muss diese Zettel so knapp austeilen, dass die Industrie einen Anreiz hat. Also man muss die so knapp austeilen, dass die Industrie mehr Emissionsrechte braucht, als sie vom Staat zugeteilt kriegt. Dann kosten die Dinger was und dann gibt es einen Anreiz zu vergleichen, was kostet das Emissionsrecht. Was kostet es, die Emission zu vermeiden? Die Vorstellung. Nur wenn die Emissionsvermeidung billiger ist als der Preis des Emissionszettels, wird vermieden. Auch nach der Seite schon. Der Wille zum Reduzieren ist jetzt unter die Bedingung gestellt, unter der Voraussetzung, dass das Reduzieren der Emissionen billiger ist als das Zukaufen von Emissionsrechten. Nur unter der Bedingung wird reduziert. Die Idee wieder ist, dadurch wird in der ganzen Wirtschaft und sogar auf dem ganzen Globus in letzter Instanz an der Stelle reduziert, wo es am billigsten ist. Denn der am billigsten reduzieren kann, der kann ja am leichtesten ein Geschäft machen mit dem Zettel, der dann ja teurer ist als das, was er als Reduktions-, als Kost aufwenden muss, um die CO2-Emissionen herunterzufahren. Die Vorstellung. Aber bloß die Hälfte der Vorstellung. Die andere Hälfte der Vorstellung ist, auf keinen Fall durch unsere Industrie in der Knappheit von Zetteln geraten. Denn wenn das passieren würde, würden sie ja Kosten tragen müssen, die den Kostpreis im Land erhöhen. So, jetzt muss ich erzählen. Die Verwirklichung dieses wunderbaren Plans hat in der ersten Runde so ausgeschaut, dass der deutsche Staat und alle anderen Europäer haben es genauso gemacht. Seiner Industrie mehr zugeteilt hat, als die überhaupt aus in die Luft blasen wollen. Der Effekt, jeder bläst in die Luft, was er sowieso will, ist ja klar. Und nach kurzem bricht der Markt für die Emissionszertifikate zusammen. Die sind einfach null wert. Warum? Keiner braucht sie. Es gibt ja eh mehr von ihnen als gebraucht wird. Ergebnis? Die Industrie, die Stromerzeuger, haben schon mal die Preise erhöht, weil sie jetzt ja Emissionsrechte kaufen müssen. Die mussten sie aber gar nicht kaufen. Die Preiserhöhungen haben sie erlöst. Die Emissionsrechte haben nichts gekostet. Ergebnis, die FATS von heute, 5 Milliarden Windfall-Profits. Einfach von den Leuten mehr Geld einsammeln. Im Vorgriff auch vielleicht müssen wir irgendwann mal für Emissionsrechte was bezahlen. In der nächsten Runde, jetzt sollen sie reduziert werden. Und dann erst tritt überhaupt als erstes das ein, was überhaupt die Idee war, sie sollen reduziert werden, also der Umfang der kostenlos verteilten Emissionsrechte soll reduziert werden, dann müssen sie zukaufen, dann kostet der Zukauf Geld, dann kann man vergleichen, ob der Zukauf billiger ist als die Vermeidung. Weil übrigens ganz schnell klar ist, stellt euch mal vor, die kaufen, müssen wirklich zukaufen, mal ganz absurdes Ding. Zum Beispiel, weil Wirtschaftswachstum ist und die Stromindustrie immer mehr Strom verkaufen kann, weil der nachgefragt wird. Sofort sind die viel zu wenig. Steigen die Emissions- die Zertifikatpreise in den Himmel. Sofort sagt natürlich der Staat, da muss ich wieder mehr kostenlos hergeben, weil das war ja, das in den Himmel dürfen sie nicht, das schädigt ja wirklich die Konkurrenzfähigkeit. Also diese Sorte künstliche marktwirtschaftliche Lösung ist ein einziger Zirkus, der zwischen dem, es dürfte die Wirtschaft auf gar keinen Fall was kosten, und wenn es was kostet, muss es an der Stelle anfallen, wo es am billigsten ist, die zwischen den beiden Idealen hin und her geht, und entweder es gibt zu viel von den Zertifikaten, dann sind sie überhaupt nichts wert, oder es gibt zu wenig, dann gibt es sehr schnell sehr viel zu wenig. Weil dann ja, also man muss sich bloß vorstellen, es gibt zu wenig, und dann wollen 10 Stromerzeuger bloß eine Tonne zusätzlich haben, ja, dann, wenn die eine Versteigerung machen, dann kostet die Tonne auf einmal unheimlich Geld. Wird sehr schnell sehr viel teurer, als es sich überhaupt lohnen ersetzen ließe.
Das sagen die sofort wieder, dann müssen wir wieder Kräfte ausgeben.
Der Schein, das wäre eine marktwirtschaftliche Lösung, ist ein vollkommener Unsinn. Es ist halt eine neue Form, administrativ zugleich schonend zu sagen, ihr sollt weniger emittieren, und zugleich irgendwie drauf zu drücken, sie sollen tatsächlich ein bisschen weniger emittieren.
Du hast bis jetzt hauptsächlich darüber diskutiert, unter welchem Punkt da die einzelnen kapitalistischen Staaten stehen und die Wirtschaft leiden. Aber was ist mit dem Standpunkt der Arbeiter? Oder besser gesagt, was kann die einfache Bevölkerung, besonders die Arbeiterbevölkerung, die ja auch daran beteiligt ist, eigentlich tun, um dagegen entgegenzuwirken? Also sprich, Leute, die in Kohlekraftwerken arbeiten oder Autoindustrie oder wie das auch mit Schuhen will, was ja auch nicht ganz Transport und um den Globus ja auch an dieser unglaublichen Vergeudung von Rohstoffen und Energie und so weiter mitbewirkt hat.
Das letzte hast du Schuh gesagt,
Schuhindustrie? Ja, das war nur so eine Anekdote von mir,
weil die von China gemacht und hier verkauft
werden. Ja, weil die ganzen. Oder von mir aus auch Milch, was ist das da? Also ja. Die dort billig hergestellt werden und zu uns transportiert werden, nur weil es halt dort billiger ist halt. Ja. Die ganzen Transport, was an Energie verloren geht oder dass die halt, was ich Bruchteile einhaben in eine Maschine, was ich 50, Waschmaschine 50 Jahre halten könnte, aber bereits nach ein oder zwei Jahren schon durch ist halt. Was ja auch ein ziemlicher Materialverbrauch ist und auch eine Unmenge von Energie kostet.
Zwei Punkte in deinem Beitrag. Der erste, der nächstliegendste erstmal, der noch nicht deine Hauptfrage beantwortet. Der nächstliegende, da wird unheimlich Energie verschwendet. Du erinnerst jetzt an, Milch wird zum Beispiel, doch, du hast völlig richtig, jedes Beispiel ist ja gut genug, willst du halt nochmal laut sagen, das Beispiel. Also Milch wird, sagen wir mal, im Allgäu erzeugt und dann nach Italien gefahren und dort zu Käse gemacht und dann wird der Käse wieder ins Allgäu transportiert und dort als Käse verkauft. Solche Sachen. Und das ist vom Standpunkt der Energie eine große Verschwendung. Da merkt man eben daran und an tausend anderen Sachen, alle Beispiele sind dann gleich gut, da merkt man eben, dass im Kapitalismus nicht nach Energie gerechnet wird, sondern nach Geld. Wenn die Energie so billig ist, dass man den Transport nach Italien und zurück machen kann und dann immer noch ein konkurrenzfähiger Käsepreis zustande kommt, wenn man damit am deutschen Markt Käse verkaufen kann und der nicht durch den Transport so teuer geworden ist, dass es sich nicht mehr lohnt, dann hat sich's kapitalistisch gelohnt. Dann ist der Standpunkt, dass Energie ausgegeben worden ist, einfach in diesem Land bei dieser Rechnungsweise zählt null. Interessiert nicht. Vom Standpunkt der Verkehrsvermeidung gäbe es manche Rationalität, die einfach keine kapitalistische Rationalität ist. Die eine, ja, ist das so?
Ja, ich dachte zum Beispiel an den Just-in-Time-Produkt und wie es selber Internet. Meiner Meinung ist es, dass wir am Punkt nicht so.
Es war sicher nicht zu hören, deswegen sage ich es nochmal laut. Als Beitrag zu dem Herumtransportieren von meinem Milch und Käse, ja, das war jetzt unser erstes Beispiel. Als Beitrag dazu ist jetzt ihr eingefallen, ja, es gibt doch dieses ganze Prinzip der Just-in-Time-Produktion der großen Unternehmen. Und da sagt sie so, die Unvernunft oder das Unzweckmäßige, das in der Just-in-Time-Produktion liegt, könnte doch auch den Firmen auffallen, weil irgendwann bleibt mal ein LKW irgendwo hängen oder die andere Firma hat mal einen Streik und kann nicht liefern und dann bleibt die Produktion an der einen Stelle, wo alles dann immer rechtzeitig ankommen soll, hängen und dann leidet das eigene Geschäft, weil das andere nicht voll kontinuierlich weitergearbeitet und geliefert hat. Ja? Da muss man jetzt richtig aufpassen, aus welcher Perspektive man denkt. Denkst du aus der Perspektive des konkurrierenden Unternehmens und kommst auf die Überlegungen, die du sagst, und die gibt es doch alle längst. Die gibt es wirklich, ja? Dann muss man sagen, dann kommt auch das zustande, was du als Lösung sagst. Wenn so eine Firma zum Schluss kommt, mit diesem knappen Puffer, dass unsere Produktion wirklich davon abhängt, dass stündlich die LKWs in der richtigen Reihenfolge in den Bahneingang reinkommen, das beschädigt die Kontinuität unserer Produktion. Wenn es wirklich so ist, Mensch, dann sagen Sie, dann machen wir wieder eine Lage. Das ist aber nichts, was uns als Kritiker von dem Laden interessiert. Denen fällt ein, dann machen Sie wieder eine Lage, dann machen Sie ein Jahrzehnt lang, bauen Sie alle Lager ab und machen nur noch Just-in-Time und im nächsten Jahrzehnt machen Sie wieder die Lager zurück und fahren Just-in-Time zu einem gewissen Grad zurück und bleiben. Gewissen Teil halten sie übrigens aufrecht, weil man erstmal sehen muss, dass in Teilen war ja eine riesige Ersparnis von festgelegtem Kapital. Ja, also man muss doch diese Waren, diese Vorprodukte kaufen, bezahlen, bei sich lagern, wo das Kapital an seinem Umschlagsprozess keinen Fortschritt mehr machen.
Ja, aber wenn ich deswegen nicht liefern kann.
Genauso ist. Und genauso denkt die Firmenleiter.
Das Problem ist, dass die Firmenleitung meistens 2 Jahre lang etwas denkt und danach denkt, ja, mein Gott, dann ist mein Job vorbei, ich gehe zur nächsten Firma. Dann habe ich recht. Genau, und dann denke ich mir mal, ist es vielleicht auch mal geschickt zu denken, ja, was ist passiert in 10 Jahren? Was passiert in 20 Jahren in der Firma? Oder, und nicht unbedingt zu sagen, ja, 2 Jahre, schön, gut, aber beide denken doch.
Das Argument war, naja, jetzt angeknüpft an den Gedanken, die machen im einen Jahrzehnt die betriebswirtschaftliche Management-Mode mit und im nächsten Jahrzehnt machen sie eine andere Management-Mode. Das ist schon so. Da sagt sich, aber das wäre doch ein kurzfristiges Denken und keiner von denen denkt dran, wie es in 10 Jahren um die Firma steht. Ja, das ist der Gedanke, ne? Nochmal, denk dran, du musst überlegen, aus welcher Perspektive du argumentierst. Mit der Weise, wie du argumentierst, könntest du dich in einem Managerseminar setzen und sagen, ich bin für langfristigen kapitalistischen Erfolg und dafür würde ich kleine Teile des kurzfristigen Erfolgs auch mal opfern, denn am Schluss ist der langfristig, ja, zuletzt lacht am besten. Denk mal, ich will hier dafür argumentieren und reden, dass die kapitalistische Logik rücksichtslos gegen Lebensbedingungen der Menschen, das war jetzt mit den Wüstenbilden, mit den Überschwemmungen am Klima, es ist viel schlimmer und gerechter, die Lebensbedingungen der Menschen, die hier die Arbeit machen. Ja, dein Argument von gerade. Die Arbeiter, dann Aldo Marx hat damals gesagt, die kapitalistische Produktion zerstört die beiden Springwellen des Reichtums, die Natur und den Arbeiter. Heute haben wir jetzt einmal die Natur dran gehabt als Ausgangspunkt. Die zerstören ja auch den Arbeiter, die zerstören doch auch die Menschen, die sie im einen Jahr überbeschäftigen und auslaugen und Überstunden machen lassen wie der Teufel und jede Sicherheit und Festigkeit des Arbeitstags auflösen und im nächsten Jahr arbeitslos machen. Da könnte man auch sagen, ja, wenn Sie in einem 50 Leben, in einem Lebenszeitrhythmus denken würden, würden Sie das anders machen. Kommt halt raus, die denken halt an Gewinn und nicht an die Lebenszeit der Leute. Sag ich, es ist ein unversöhnlicher Zweck. Die haben einen ökonomischen Zweck, der ist einfach nicht identisch, der passt nicht zusammen mit den Lebensinteressen derer, die sie dafür als Instrumente benutzen.
Vielleicht aber auch nicht zu kommen, weil es gibt ja auch die Suche nach der Firmenverlust. Wenn ich sage, das sind alle rücksichtslos, dann ist es auch nicht unbedingt das Ziel der Firma. Aber ich denke, gerade jetzt zum Beispiel so Kleinunternehmer, das ist ja auch so, kann ich auch schon sehr klar.
Ist wieder nicht zu hören gewesen. Das Argument ist, aber es gibt doch auch von der Firma aus, also jetzt sagt sie, okay, was die Arbeiter betrifft, das ist schon in Ordnung, aber es gibt doch auch von der Firma aus den Standpunkt, dass ein kurzfristiger Erfolg, wenn er dann mit einem Misserfolg, wenn sich dann ein Misserfolg der Firma anschließt und sie dann pleite ist, das ist doch auch nicht im Sinn der Firma. Das ist das Gegenargument. Ja? Da hast du sicher recht, das ist nicht im Sinn der Firma, die will natürlich immer Erfolg haben, aber vielleicht ist das noch ein Argument, das da was bringt in dem Zusammenhang. Die Firmen stehen in Konkurrenz. Keine Firma mag sich's und kann sich's leisten zu sagen, dann mache ich halt heute Miese, dafür mache ich in 20 Jahren Gewinn. Sie holt ihren Erfolg durch in Konkurrenz. Und da machen die Sachen, die alle vom Standpunkt der Langfristigkeit aus absurd wirken. Zum Beispiel, die Automobilindustrie baut lauter Überkapazitäten auf. Jeder weiß, dass irgendeiner von denen pleite gehen muss, wenn sie immer mehr Autofabriken hinstellen. Die sagen aber, wenn es darauf ankommt, den Markt zu erobern, dann muss ich eine solche Quantität von Produktion hinbringen, dass ich einen billigen Kostpreis habe, und dann muss ich den ganzen Markt mir sichern und den anderen rauskicken. Wer am Schluss rausgekickt wird, das sieht man später. Dass einer rausgekickt wird, wissen alle Beteiligten quasi schon am Anfang. Es ist halt keine vernünftige Produktion. Noch nicht mal im einfachen, langfristigen Sinn der Betreiber, die es machen. Auch die sind durch die Konkurrenz gezwungen, rücksichtslos für ihre eigene Zukunft zu sein und zu jedem Zeitpunkt kümmern sie sich natürlich ums Morgen. So ist ja auch wieder. So, jetzt aber einmal weg davon. Das war jetzt die Ecke, die denken alle nicht an die lange Frist. Ja? Nochmal? Die ist auch ein Fall davon. Ja. Genau. Deswegen mussten Firmen die bescheidenste Rücksicht auf die Umweltbedingungen vom Staat aufgezwungen werden. Aber jetzt zu seiner Frage, ja, was hat das mit den Arbeitern zu tun und was können denn die dafür machen? Und dann war das Argument, Arbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe, die in der, was war jetzt dein Beispiel?
Jetzt nicht nur in der Produktion, also jetzt im Kohlekraftwerk, also allgemein jetzt, weil letztendlich ist ja nicht nur die logische Natur, aber auch natürlich der Mensch in erster Linie selbst dadurch betroffen halt. Schon allein, dass er sich diese Bedingungen irgendwie anfangen muss halt. Ich habe zum Beispiel auch im Lager gearbeitet. Ich weiß, diesen ganzen Irrsinn, der spricht das ja auch im eigenen Leiber halt. Und nicht zuletzt erst durch Smog oder was ich durch Erderwärmung oder sowas. Oder was ist nicht in 20 Jahren, was ist ich in Küstenstädten überflutet werde oder sowas halt. Und das ist eine Flucht für sowas machen kann.
Zunächst mal, weil du sagst, was können jetzt die Arbeiter tun? Sagen wir die in Kohlekraftwerken oder die überhaupt?
Weil, das ist noch ein Argument, weil wenn zum Beispiel jetzt Gewerkschaften könnten zum Beispiel jetzt auch so argumentieren, dass sie sagen, gerade in der Autoindustrie oder bei Atomkraftwerken, ja, wir brauchen das, weil das ist unser Arbeitsplatz, wir brauchen das als Existenzgrundlage halt.
Sagen sie ja auch.
Richtig.
Du weißt, dass die Belegschaften der Atomkraftwerke sind große Anhänger der Atomkraft.
Obwohl es eigentlich letztendlich selber davon getroffen werden könnten, oder?
Ja. Also ich meine erstmal nach der Seite des Konsumenten, wo oft gesagt wird, naja, dann kauft halt ökologisch erzeugte Produkte oder dann fahrt halt Autos, die einen Hybridantrieb haben oder fahrt Autos, die kleine Motoren haben und so weiter. Nach all den Seiten, da muss man sagen, da ist der Arbeiter, wie jeder andere in der bürgerlichen Gesellschaft, das Anhängsel der Industrie. Da hat der Mensch nichts in der Hand. Der kann kaufen, was im Angebot ist. Und gerade die Leute, die geldmäßig knapp dran sind, also gerade die wenig Geld haben, die sind dann, für die ist diese Freiheit konsumiervernünftig, das ist für die noch absurder wie für alle anderen. Also nach der Seite soll man die Menschen nicht verantwortlich machen wollen, soll sie aber auch gar nicht auffordern wollen, zu sagen, tut was gegen den Klimawandel. Da muss man erstmal sagen, der Privatmann kann dagegen nichts tun. Das ist ein Schwindel, den Leuten einzureden, quasi, wenn du eine Flugreise machst, dann zahl 20 Euro nebenher in einen Fonds, der die Wiederaufforstung des Urwalds betreibt. Ja, solches Zeug, das gibt es ja jetzt. Das steht ja in den Zeitungen als Angebot. Man zahlt einen Ablasspreis für die Klimaschädigung, die man durch seine Urlaubsreise macht. Ja, das ist alles Kokolores. So ein Zeug muss entweder von oben geregelt werden oder es wird überhaupt nicht geregelt. Das ist eine. Jetzt die andere Seite, an die du denkst, der Arbeiter in einem Kohlekraftwerk, der könnte doch die Arbeit verweigern und dann würde keine Kohle mehr verbrennen.
Das ist ja auch ein bisschen zu kurz gesagt.
Ja, vor allen Dingen, das hat auch wieder was Abseitiges. Die Beschäftigten der kapitalistischen Industrie, aller dieser Dinge, sind Kostenfaktor der Industrie. Sie sind die ausgenutzten Leute. Man will deren Leistung abholen und man will ihnen möglichst wenig dafür bezahlen. Wenn, dann ist das und das in der allerersten Linie der Grund, warum die Leute sagen, dafür gebe ich mich nicht her, das mache ich nicht mit. Die machen das wegen sich und wegen der unmittelbarsten Betroffenheit. Es ist ihr Geld und die Sicherheit ihres Einkommens und wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es hat was Abseitiges, wenn ein Mensch sagt, ach Gott, ob ich arbeitslos wäre, das sind so Sachen, das kann man so und so sehen, das ist schlecht, natürlich nicht gut, aber darüber rege ich mich nicht riesig auf. Aber dass das Klima langsam schlechter wird, darüber könnte ich mich vielleicht aufregen. Das hat auch was Abseitiges. Wenn, dann ist es mit dem Klima, wie übrigens an vielen anderen Stellen, ein Mosaikstein im Blick auf, an welcher absurden, widersprüchlichen Produktionsweise bin ich da beteiligt, für welche Sache gebe ich mich da her. Aber der unmittelbare Grund und damit auch die Kampffront, an der man sich wehrt, das ist die Bedrohung der eigenen Existenz, nicht über die Fernwirkung der Emissionen an die Atmosphäre, sondern über die unmittelbarste, um das unmittelbarste Verhältnis von Arbeit und Bezahlung. Und immer das, die Unsicherheit der Existenz, dass man immer bedroht ist, dass man gleich wieder arbeitslos wird. Also das sind die unmittelbaren Dinge. Und wenn jemand sagt, oder wenn Arbeiter sagen, sie wollen sich was nicht mehr bieten lassen, dann ist es erstmal das und dann ist es irgendwie, das ist abseitig zu sagen, ach gut, die Ausbeutung, damit könnte ich leben, aber dass die Atmosphäre schlechter wird, das kann ich jetzt wirklich nicht mehr zulassen. Insofern, wie gesagt, das ist ein Mosaikstein, in dem Blick auf ist ja eine für die Menschen untragbare, unnütze, schädliche Produktionsweise. Dafür taugt auch der Blick auf die Klimaseite. Aber es ist irgendwie abseitig zu sagen, Leute, den Kapitalismus könnt ihr ruhig bestehen lassen, aber fürs Klima kämpfen müsst ihr. Okay. Soweit, so gut. Ja, ja.
Ja, was halt auffällig ist, ist zum einen, dass gerade der Klimawandel in aller Munde ist und das andere ist noch, Was noch auffällt, dass dieses Thema auch gerne dazu benutzt wird, dann über innenpolitische Themen hinwegzulenken und über Probleme, die halt im eigenen Land vorherrschen, einfach eine Art Weglenkungsstrategie zu betreiben. Also, das macht jetzt auch die Frau Merkel sehr gerne. Sie punktet zum einen außenpolitisch und auch was den Klimawandel angeht, die Problematik. Also, was ist dein Standpunkt? Werden vielleicht in dem Sinne innenpolitische Themen ausgeblendet durch das Thema Klimawandel?
Ich weiß nicht, ich glaube, mit dem ganzen Ablenkungsgedanken kommt man nicht sehr weit. Wenn's mal nimmt, es gibt das Thema Klimawandel ja. Und die ganzen Geschichten, die ich jetzt heute erzählt habe, sind ja ohne das Ablenkungsargument ausgekommen. Also es gibt Gründe für den Staat, dass er überhaupt sagt, das soll man nicht ignorieren. Dann gibt es viel handfestere Gründe, warum er unter dem Titel Klimawandel sei Energiewende betreibt. Das alles, das war jetzt ja besprochen. Sodass die Frage, oder überhaupt der Verdacht, die bringen das Thema Klima auf, um nicht über Mindestlohn zu reden. Das finde ich schon nach der Seite unpassend, weil die haben ja Gründe, warum sie dieses Klimathema aufbringen. Positive und nicht quasi, jetzt muss ich mal irgendeinen Schmamm in die Landschaft setzen, damit die Leute nicht über das nachdenken, was eigentlich an der Tagesordnung wäre. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Der Streit über den Mindestlohn hört ja deswegen nicht auf. Jeden Tag steht in der Zeitung, was die SPD und die CDU zum Mindestlohn sagt. Also so ist es doch nicht, dass die Arbeitslosigkeit und wie viel es da gibt und jetzt ist fast 1 Million weniger, als es mal auf dem Höhepunkt war, aber da sind es immer noch 4 Millionen rund. Es stimmt doch nicht, dass da was verschwiegen würde. Also der Kapitalismus oder die Politisierung in einem modernen, in einem demokratischen Kapitalismus wie dem unseren, die Politisierung läuft nicht darüber, dass Themen ausgeklammert werden oder verschwiegen werden, sondern die Politisierung läuft darüber, dass man jeden Schrott in einer verkehrten Weise zu einem Gemeinschaftsthema macht. Nimm Arbeitslosigkeit. In kürzester Zeit sind die von, es gibt Millionen Menschen, die haben keinen Erwerb und die haben es nicht leicht. In kürzester Zeit ist, wir haben ein Problem mit den Arbeitslosen, die belasten die Sozialkassen, was kann man da tun? Dass man falsch über die Themen redet, ist die Stärke, ist die Politisierungsleistung. Nicht, dass man sie ausblendet. Deswegen würde ich mit dem ganzen Gedanken, da wird wunder was ausgeblendet und wird wunder was wohin falsch gelenkt, würde ich insgesamt beerdigen, da ist nichts darin.
Wir haben vorhin beschrieben, was der Energieverbrauch an wichtigen Aspekten steht. Also einmal die Sicherheit, die politische Sache mit den Erzeugerländern und den CO2-Ausstoß. Ist aber doch egal, ob ich das jetzt im Straßenverkehr, im Lkw raushaue oder ob ich das jetzt über die Heizung. Über die Hausheizung vollkommen identisch gleichgesteckt. Da haben die Worte verschieden.
Wie und wo habe ich ihn unterschieden? Ich bin mir jetzt nicht ganz klar, denn ich weiß nicht, ob ich den Unterschied überhaupt gewollt habe.
Ich dachte, das politische, also das weltpolitische Netzwerk, dass es eine Korrelation gibt mit der Heizung, während der CO2 korreliert wäre eben mit
CO2-Ausstoß. Den Unterschied wollte ich überhaupt nicht machen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal Heizen gesagt und habe gemeint, fossile Brennstoffe in Energie umwandeln. Ich habe nicht gemeint, die Wohnung heizen im Unterschied von Strom erzeugen oder im Unterschied von Bewegungsenergie im Auto erzeugen. Den Unterschied habe ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht angepeilt. Ich erinnere mich, dass ich irgendwo mal Heizen gesagt habe. Aber es ist wirklich mehr Verbrennen von fossilen Energieträgern gemeint gewesen. Und ansonsten ist schon klar, selbstverständlich, die Emissionen, die so ein Land wie die Bundesrepublik zustande bringt, setzen sich zusammen aus den Emissionen der Industrie, aus den Emissionen, wenn man das noch extra nehmen will, der Elektrizitätswerke, aber bloß wenn man es extra nehmen will, sonst ist es Teil der Industrie, aus dem, was die Wirtschaft und die Privatleute durch den Autoverkehr verbrauchen, verbrennen und was in die Wohnungsheizung geht. All das zusammen macht die nationale Emission aus, völlig klar. Da will ich auch gar nicht sagen, das eine ist gute Emission, das andere ist schlechte Emission oder irgendwie sowas. Sondern das alles miteinander macht die Emission aus und wenn man auf den Standpunkt des Klimas ernst nimmt, dann ist der Standpunkt, diese Emissionen reduzieren, wäre dann nötig. Und da ist es auch ziemlich gleichgültig, wo man anfängt vom Standpunkt dessen, dass die Emissionen überhaupt reduziert werden sollen.
Also, folgendes, ich wollte fragen, wann glaubst du, werden diese wichtigen Industriestaaten, nämlich dieses Thema mal wirklich ernst nehmen und anfangen wollen? Ja, weil ein Reinfall so gesehen. Weil von 2050 irgendwas zu beschließen, ist ja irgendwie schwachsinnig. Das ist ja keine wirkliche Besonderheit. Müssen erstmal Städte unter Wasser stehen oder ist es so weit? Wie können die Reaktionen, wann können die Reaktionen kommen?
Ich meine erstmal, dass mit den Städten unter Wasser stehen, das ist nicht. Da hängt sehr davon ab, welche Stadt es dann ist. Das, wenn Dakar unter Wasser steht oder Tuvalu. Diese Bewohner von Tuvalu haben schon einen Antrag gestellt, Australien und Neuseeland möge die, ich weiß nicht, 10.000 oder 100.000 Menschen, die auf den Inseln wohnen, aufnehmen, weil die dann das Saufen nächstes Jahr. Und was erstmal rausgekommen ist, die Aufnahmeanträge sind zurückgewiesen worden. So, also nach der Seite, wegen Tuvalu kräht wirklich kein Hahn. Da findet deswegen auch nichts statt. Das ist anders, wenn Hamburg absäuft. Dann sagt Deutschland, was kostet es, was bringt es. Aber wenn Dakar untergeht, ist das wieder was anderes. Das ist dann hat Bangladesch ein Problem und ob die anderen gleich das ein Problem anerkennen, um das sie sich kümmern, ist eine ganz andere Frage. Und jetzt drittens, es findet im Laufe der Zeit ja tatsächlich ein Umbau der Energiepolitik statt, aber gar nicht aus dem Grund, weil man die Emissionen und damit den Klimawandel unbedingt verhindern will, sondern aus ganz anderen Gründen findet ja sowieso über kurz oder lang ein Wandel der Energiepolitik statt. Und da werden die schauen, was von selber zustande kommt. Und dann ist es übrigens eine Frage der Macht. Ob welche, die sagen, wir haben das alles selber zustande gebracht, jetzt verlangen aus unseren eigenen Überlegungen, aus unseren eigenen Vorteilsrechnungen, jetzt verlangen wir von anderen, dass sie sich einschränken beim Verbrauch von CO2-emittierenden Energieformen oder nicht, dann ist es eine Frage, letzten Endes ist es eine Frage der Gewalt. Aber die Frage, wobei erstmal immer die Frage ist, ob die wichtigen Nationen das Thema überhaupt so wichtig nehmen oder ob es nicht dann in letzter Instanz doch bloß die verwandelte Form ihrer eigenen energiepolitischen Wende ist, die sie sowieso machen und gar nicht wegen dem Klima. Erstmal sehe ich es jedenfalls so wie das letzte. Die machen die sowieso aus den Gründen, die ich gesagt habe. Und dann sehen sie schon, was dabei rauskommt. Dann stellen sie sich den Ergebnissen, wenn die Ergebnisse da sind. Und dann sehen sie wieder, ob es ein Problem ist, das sie eigentlich betrifft, oder ein Problem ist, das welche betrifft, um die sie sich gar nicht kümmern wollen.
Fakt ist halt, es wird nicht ernst genommen bis heute.
Ja, das ist halt die Frage, ob man das so sagen soll, oder ob man lieber sagen soll, kapitalistische Staaten sind welche, für die besteht das, die ganze Klimaveränderung in nichts anders als in einem Kostenfaktor, den sie zu kalkulieren versuchen. Und dann ist mein Argument nicht, die nehmen das Thema nicht ernst, sondern wäre meine Botschaft, die nehmen es so ernst, wie es für sie ernst ist. Und dann ist es ein Vorwurf an diese Staaten, was für sie ernst ist. Und nicht, anstatt dass sie sich ums Menschheitsproblem kümmern, machen sie die Augen zu. Das wäre der Ton, auf den ich dabei rauskomme. Also jetzt sehe ich keine Wortmeldungen mehr. Ich würde es nicht abbrechen, wenn Interesse herrscht. Auf der anderen Seite wird immer heißer hier und muss ja nicht unbedingt sein. Dann machen wir Schluss für heute. Jetzt im Herbst geht es wieder los. Ich weiß den Termin noch nicht. Genau. Es gibt hier das neue Heft des Gegenstandpunkts mit einem Artikel zum ganzen Klimakomplex, also eigentlich zu dem, wovon heute die Rede war. Kann man das nachlesen und jede Menge Zitate und Stellen, die wir gefunden haben, wie eben die Merkel oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung und wie die alle darüber reden. Dann gibt es richtig zum Studieren ein Buch über das Geld. Neues Buch zum Thema das Geld, was es ist und was es nicht ist. Geld ist nicht das Tauschmittel, das der Mensch braucht, weil er von Natur tauschen will. Geld ist nicht der Diener des Tauschs, sondern Geld ist der Zweck des Tauschs. Geld definiert eine ganze Produktionsweise und ist kein Mittel, damit der Jäger und der Sammler immer das kriegen, was sie gerade nicht haben, aber brauchen und das loswerden, was sie haben und nicht brauchen. Geld definiert eine ganze Produktionsweise. Darüber gibt es jetzt ein Buch, das auch deutlich zu erwerben ist.